also ist uns Jesus alles. König, Priester und Prophet. Und da sind wir schon mittendrin in das Thema. Das Thema ist, Jesus ist gekommen, um uns zu dienen. Als König, als Priester und als Prophet. Halleluja. Ein mächtiger Heiland ist das und wir haben mit einem mächtigen Jesus zu tun. Zuerst einmal ganz herzlich eingeladen in die nächsten Veranstaltungen hier im Haus. Am Morgen wird das Thema sein, Gott will dich berühren. Es wird auch ein Segnungsgottesdienst sein. Wir werden beten füreinander und mit Öl werde ich salben, wer das wünscht. Gott will dich berühren. Es kommt auf die Berührung Gottes an. Gott ist jedem nahe, aber diese Berührung, steckst deinen Finger in eine Steckdose und da weißt du, ob Strom da ist oder nicht. Also ganz einfach, teste mal. Ist Gott da? Wo ist unser Gott? So haben die Menschen in der Bibel immer wieder gefragt, bis sie Gott berührt haben. Am Sonntag, manche Leute denken, wenn auf dem Einladungszettel das Thema am 24. nicht angekündigt ist, da fällt der Gottesdienst aus. Leute, so faul sind wir nicht. Wir bleiben dabei, wir machen weiter, wir kommen in die Gemeinde, wir hören Gottes Wort, wir predigen Gottes Wort. Und das Thema sein, was hat der jüngste Bruder Jesu zu sagen? Der kleine Bruder Jesu, dieser Jakobus, wir werden über Jakobus sprechen. Jakobus hat eine ganze Menge zu sagen, war ja lange Zeit auch Bischof oder ja Vorsteher der Gemeinde in Jerusalem, bis man ihn gewaltsam umgebracht hat, aber er diente Gott. Über 30 Jahre in der Gemeinde. Zuerst auch seine Brüder glaubten nicht an ihn. Auch seine Geschwister glaubten nicht an ihn. Weißt du, ein Prophet gilt nicht in seinem eigenen Haus. Aber als Jesus weg war, sind sie alle gläubig geworden. Und Jesus ist dem Jakobus besonders erschienen. Also, der hat einen besonderen Auftrag und wir wollen das nachher hören. Und dann geht es die nächste Woche weiter. Also, die Termine für die nächste Woche werden kommen, so Gott will und wir leben. Am Mittwoch wird das Thema sein, wie man Konflikte löst. Und wir kommen alle in Konflikte rein. Wir haben alle Schwierigkeiten. Wir haben alle irgendwelchen Stress, irgendwelchen Ärger. Wie komme ich mit den Konflikten zurecht? Heute also, Jesus ist gekommen, um zu dienen. Was ist der Zweck des Kommen Jesu? Weißt du, Weihnachten ist ständig das ganze Jahr über. Es ist die heilsame Gnade Gottes erschienen, um Sünder selig zu machen und uns zu retten. Jesus kam, um nicht sich zu profilieren. Ich bin der Sohn des lebendigen Gottes. Nein, er kam als ein Knecht, als ein Diener, nahm eine Schürze, hat die Füße den Leuten gewaschen. Also, und dann sagt er, wer der Größte sein will, der soll Fußwäscher werden. Aber das ist kein Job, kein Beruf. Aber einander dienen, einander ermutigen. So, er kam, um nicht etwas zu beweisen, um Gott etwas zu beweisen. Guck mal, Gott, ich liebe dich. Ich habe heute eine ganz eigentümliche Botschaft und zu diesem Thema, weil viele Christen versuchen, Gott was zu beweisen. Gott, guck mal, wie gut ich bin. Ich bin braver und ich bin lieber und ich bin netter. Schau doch den anderen da unten an. Jesus kam nicht, um seine Macht und seine Stärke zu demonstrieren, zu zeigen, guck mal, Satan, du sollst wissen, was ich kann. Also Jesus kam demütig, bescheiden, kam hier auf diese Welt, um nicht die Welt zu verbessern. Als Jesus starb, hat er überhaupt nichts verbessert. Da ging die Geschichte genauso weiter wie bisher. Die Römer regierten, die Juden rebellierten und ja, hat sich nicht viel verändert. Aber doch, er hat etwas getan, etwas ausgelöst. Also er hat nicht den Staat Israel gegründet oder befestigt. Wann wirst du das Haus Davids aufrichten? Was wirst du mit diesem Tempel hier machen? Und er hat über den Tempel geweint. Aber das ist auch nicht so viel. Also er hat nichts gerettet, nichts getan. Er hat nur sein Leben gelassen und hat gedient. Von Anfang bis zum Schluss. Jesus kam, um zu dienen und Menschen zu erlösen, Menschen Sünder selig zu machen. Die Pharisäer, Schriftgelehrten haben ihm vorgeworfen, dieser nimmt die Sünde an. Ist das nicht toll? Dieser nimmt die Sünde an. Gerade wir haben ihn gebraucht und deshalb kam er zu uns. Matthäus 20, Vers 28, diese Stelle nehme ich als Einstieg und werde ich immer wieder zu dieser Stelle zurückkommen. Des Menschensohn ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen. Du bist Jesus. Du bist der Sohn des Höchsten, Allmächtiger. Nein, gar nichts. Er kam nicht, um sich zu dass er gelobt wird. Ich werde für ein paar Sachen überhaufen oder werde dich vielleicht schockieren. Jesus kam nicht, um Anbetung zu verlangen. Er kam sich nicht, um es ehren zu lassen. Oh, du bist Jesus, der Sohn des Allerhöchsten. Nein, die Teufel wissen, dass wer Jesus ist, der Sohn des lebendigen Gottes. Sondern er kam, um zu dienen. Er kam, um zu dienen. Er hat Füße gewaschen, das Brot gebrochen, dann sagte, das ist mein Leib, das ist mein Blut für euch dahin gegeben. Also er hat nur gedient. Und er war bescheiden, er war sanftmütig und von Herzen demütig. Das ist so der Charakterzug Jesu gewesen. Er hat sich für seine Jünger verausgabt, für diejenigen, die an ihm glaubten, die ihn annehmen und so weiter, die mit ihm zusammen sein wollten. Er ging für die Seinen sogar ans Kreuz, für die Seinen. Lasst sie gehen, nimmt mich. Also er ließ sich für die anderen verhaften, schlagen. Und auch Petrus hat ihn gewarnt, du wirst mich dreimal verleugnen. Und wenn der Hahn dann dich ein-, zweimal kräht, dann hast du mich so verleugnet, dich selbst verflucht. Aber er hat den Petrus lieb gehabt, hat sich seiner angenommen. Er ging also den Seinen und sagte, nehmt mich und lasst diese gehen. Er wurde zum Sündenbock, zum Lamm, das der Welt Sünde trägt, der ganzen Welt. Er ließ sich schlagen für uns, für dich und mich. Jesus litt für die anderen. Er litt nicht für sich selber. Er hätte nicht leiden müssen. Er kam zu leiden zwar, aber für die anderen, für uns Sünder. Das, was wir uns eingebrockt haben und verbockt haben und wo wir untreu waren und wo wir versagt haben, dafür hat er gelitten. Weil die Menschen nicht an ihn glaubten. Am Kreuz sorgte er sogar noch für seine Mutter, für den Schächer, für die Schuldigen und so weiter, für die also, die ihn ans Kreuz geschlagen haben. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Überall diesen Dienst Jesu, er war selbstlos. Die Frage ist, warum kam Jesus? Um einer von uns zu werden. Deswegen kam er, um Liebe Gottes zu zeigen, zu demonstrieren, um das Böse zu besiegen, zu zeigen, zu demonstrieren. Guck mal, die Menschen sind alle gemein, sind alle gehässig. Die ganze Gerichtsbarkeit, ob jetzt Pilatus oder jetzt Herodes oder der hohe Priester, die gucken nicht nach den Ursachen. Wer Geld hat, wer gutes Ansehen hat, der wird freigesprochen und die anderen werden in die Pfanne gehauen. Sieht man heute auch in den Geschichten und Prozessen überall. Er kam, um uns ein erfülltes Leben zu ermöglichen. Er kam, um das Böse in dieser Welt zur Schau zu stellen und zu blamieren, oft öffentlich, und zwar am Kreuz, jeder konnte sehen. In 1. Johannes 3, Vers 8 heißt es, dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Und zwar hat er ganz klein angefangen in Palästina, in Judäa, ganz klein angefangen, die Werke Satans zu zerstören. Er hat Gebundene freigemacht, Besessene freigemacht, Aussätzige gereinigt. Keine leichte Arbeit, keine einfache Aufgabe war das für den Sohn Gottes, die Werke des Teufels zu zerstören. Der Teufel hat so ein System aufgebaut gehabt, ein Sklavensystem, Menschen versklavt, Menschen unterdrückt. Und das ist die Absichtserklärung Jesu, um die Werke Satans zu zerstören. Deswegen kam er. Und deshalb ließ er sich schlagen. Er kam, um uns die Tür zum Himmel aufzumachen, dass wir eintreten können. Er sagt, ich bin die Tür, wer jetzt kommen will, der kann zum Vater kommen. Er rief die Menschen, kommt alle hier zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, die Schnauze voll habt von den Pharisäern, von den Schriftgelehrten, die immer mit Pflichten und Pflichterfüllungen und Leistungen kommen. Das müsst ihr und das solltet ihr und das dürft ihr nicht. Jesus kam hier, Menschen aus diesem Joch der Pharisäer und Schriftgelehrten zu befreien. Er sagt, nehmt mein Joch auf euch. Er kam, um hier die Kranken zu heilen, die Kaputten aufzurichten, Menschen Mut zu machen zum Leben. Diese Leute hat er um sich geschart und um sich gesammelt. Und sogar hat am Sabbat geheilt, den Juden zum Trotz, um die Menschen wiederherzustellen. Besonders die religiösen Menschen, die waren so angegriffen vom Satan und vom Feind. Er hat die Fesseln abgelöst von den Menschen und sagt, geht, du bist frei, du bist geheilt, geh, zeig dich dem Priester, bring das Opfer für Mose, nach Moses Vorschrift und so weiter. Hat die ganze gesamte Menschheit vom Satan befreit. Er fing das an, im kleinen Ansatz. Mit der Picke fing Jesus das Werk der großen Erlösung. Satan wollte uns knebeln, uns den Mund verkleben, uns einen Maulkorb aufzusetzen. Das darf man nicht. Und er erlaubt sich sehr viel. Jesus erlaubt sich sehr viel. Den Alten ist gesagt, aber ich sage euch. Und er wirft das ganze Gesetz der alten, traditionellen Menschen über Haufen und sagt, Leute, das ist nicht, was euch rettet. Das ist nicht, was euch hilft. Das ist nicht, was euch weiterbringt. Ihr solltet Gott gehorchen, mehr als den Menschen. Das war Gottes Botschaft. Er kam zu den Seinen, damals die Juden, und sie nahmen ihn nicht an. Sie nahmen seinen Dienst nicht an. Sie wollten nicht, dass er sie belehre. Du bist ja ein Sünder aus einem Galiläa. Was kann Gutes aus Samaria da hinten kommen, da von ganz oben, aber er war der Sohn Gottes. Sie wollten nicht, dass er ihnen dient. Wir sind Abrahams Kinder, waren noch nie Sklaven, aber die sind von den Römern versklavt gewesen, nach Strich und Faden. Die mussten das tun, was die Römer vorgeschrieben haben und was die Römer sagten. Wir waren noch nie Sklaven, noch nie Menschenknechte. Und Jesus hat gezeigt, du, ihr seid Sklaven, ihr könnt nichts ohne mich tun. Ihr könnt mich nicht verdammen, dann müsst ihr mich zum Pilatus schicken, dann müsst ihr mich zum Herodes schicken. Der Pilatus kann Jesus nicht verdammen, der Herodes kann auch nicht, weiß auch nichts mit Jesus anzufangen. Und dann, was soll man machen? Und Jesus macht bewusst, dass die Menschen unter der Herrschaft Satans stehen und dass sie Kinder des Teufels sind, die Menschen damals, und bis heute ist es so geblieben, die Jesus nicht annehmen. Er hat einfach so den Spiegel vorgehalten, den Spiegel für die Gesellschaft. Jesus kam, um uns zu dienen, uns beizustehen, die guten Willen sind, die bereit sind, sich auf Jesus einzulassen, für die ist er gekommen, um ihnen zu dienen. Er hat Gutes getan, ging umher, Apostelgeschichte 10, er ging umher und hat Gutes getan und Menschen befreit, die von Satan überwältigt waren, die nichts anderes konnten. Wenn du ihn aufnimmst in deinem Leben, du darfst, und ich sag dir was Schönes, und ich weiß nicht, ob du dich freust oder nicht, wenn du Jesus aufnimmst, du wohnst in einem 5-Sterne-Luxushotel mit ihm. Weißt du, plötzlich dient er dir. Weißt du, plötzlich, er ist der Diener Gottes, er dient dann. Du wirst behandelt wie ein König in diesem 5-Sterne-Hotel. Weißt du, wenn du Kind Gottes wirst, es wird dir gedient. Es wird dir gedient. Engel empfangen dich als Portier, stehen an der Tür und sagen, Halleluja, jetzt kommt wieder ein ehemaliger Sünder, ein Ex-Sünder, ein Chaot. Der kommt jetzt zum Glauben und jetzt lasst ihn rein. Er soll gerettet werden. Er wird für dich auf allen Gebieten dann dort dienen, wird es alles gesorgt und Jesus empfängt dich, der Chef selbst empfängt dich, der Chef des Himmels empfängt dich und sagt, kommt her, ihr Gesegneten des Herrn. 5-Sterne-Hotel. Möchtest du dort denn wohnen? Und zwar für Dauer. In Vollpension, brauchst deine Scheckkarte nicht, brauchst kein Geld, wirst behandelt wie ein König. Jesus selbst sorgt dann für dich, dass was Gutes, sind sie zufrieden? War alles recht? Ist alles in Ordnung gewesen? Haben die Leute dich recht behandelt? Meine Diener, du darfst alles in Anspruch nehmen, Swimmingpool, Fitnessgeräte, alles in diesem 5-Sterne-Hotel, da ist alles für dich bereitet. Kommt her und seht und schmecket, wie freundlich der Herr ist. Diese Freundlichkeit Gottes darfst du miterleben hier, wenn du diese Einladung annimmst. Diese Bedienung, diese Behandlung stellt jedes Luxushotel für mich persönlich in den Schatten. Du wirst königlich als die Könige behandelt. Königlich als die Könige, das stellt alles in den Schatten. Gott hat nur das Allerbeste, kein Pferdefleisch. Gott hat das Allerbeste für dich vorbereitet. Da ist keine Mogelpackung. Die Etikette stimmt und der Inhalt stimmt auch. Alle deine Wünsche werden dir von Augen abgelesen. Du musst nur befehlen, in die Hände klatschen und nur was wünschen. Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn und er wird dir geben, was dein Herz sich wünscht. Das ist der Service, das auf dich wartet. Du musst nur bitten und du empfängst alles umsonst, alles aus Gnaden. Er diente uns, er diente uns. Als ich über das Thema nachdachte und meditierte und mir Gedanken machte, ich bin verblüfft, wie Jesus uns Menschen dient. Wir schätzen das viel zu wenig, wir sind so undankbar. Wir murren und sagen, das ist nichts und damit bin ich nicht zufrieden. Aber er dient uns und wir merken das gar nicht, wie wir von Gott bedient und behandelt werden. Gott erwartet von dir keine große Gegenleistung dafür. Er dient dir. In diesem 5-Sterne-Hotel darfst du dich heimisch fühlen wie zu Hause. Und diese Art von Service kann dir nur Jesus bieten. Ehe sie rufen, will ich antworten. Diesen Dienst bietet Jesus dir nur an, weil er dich liebt, weil das alles aus Liebe ist. Und weißt du, wenn jemand geliebt wird, für den macht man alles. Und deshalb macht Jesus alles für dich als Diener Gottes. Er kam, um Kranke zu heilen, umsonst Menschen zu befreien und hat sie sogar vom Tod befreit. Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Also du kannst triumphieren mit Jesus über all diese negativen Dinge des Lebens. Und ich habe eines gesagt, weißt du, nicht die Krankheit und nicht der Tod und nicht die Armut und nicht die Schwachheit und nicht die Belastung ist das Letzte, sondern Gott ist der Letzte. Gott ist im Regiment. Gott hat das letzte Wort. Deshalb Christen, die Selbst wenn diese Welt vergeht, die haben eine große Hoffnung. Sie haben ein Heim bereitet von Gott. Abraham suchte die Stadt, deren Baumeister Gott war. Und wir sind auch auf dieser Suche. Und wir finden es. Und wir haben den Christus gefunden. Abraham hat noch gesucht. Er hat alle Folterungen über sich ergehen lassen. Ein ungerechtes Todesurteil. Einfach schweigend hingenommen, hat seinen Mund nicht aufgetan wie ein Schaf, der zum Scherer gebracht wurde. Er war ganz still. Weißt du, und das alles für dich. Er hat den Kampf gekämpft, damit du nicht mehr kämpfen musst. Geschwister, das ist sehr wichtig. Jesus hat für uns alles vorbereitet, vorgearbeitet, vorgekämpft. Er ist für uns vorausgegangen und den Weg geebnet. Er wurde ungerecht behandelt. So, wenn du jetzt ungerecht behandelt wirst, kannst du sagen, was wollt ihr? Mein Meister wurde noch ungerechter behandelt als ich. Er wurde abgelehnt, er wurde verletzt, er wurde verachtet, er wurde geschlagen. Die Bibel sagt, er entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an. Obwohl er göttlicher Gestalt war, er hat sich erniedrigt, gedemütigt, hat sich total verausgabt für dich und mich. Lass es verinnerlichen, lass es auf der Zunge zergehen. Er hat sich total für uns verausgabt, dahingegeben. Er wurde zerbrochen, sein Blut hat er vergossen, nur damit du und ich ein anderes Leben führen können. Nicht mehr dieses versklavte Leben unter wem auch immer. So wie er hat sonst keiner den Menschen gedient. Wenn du Buddha anguckst, Konfuzius anguckst, Mohammed anguckst oder irgendjemand anders, dieser großen Religionsstifter, niemand hat so viel für seine Leute getan wie Jesus, für seine Menschen, für seine Brüder, für seine Freunde, sogar für seine Feinde. Hat so viel für sie getan. Und Jesus lebt und dient weiter noch. Halleluja. Weil Jesus lebt, lebe ich auch morgen. Und er ist Herr, dadurch, dass er uns gedient hat. Denn wer der Größte sein will, soll euer aller Diener sein. Und Jesus ist unser aller Diener geworden. Deshalb ist er der Größte. Deshalb hat er den Namen bekommen, der über alle Namen steht. Während seines Erdenlebens tat er so viele wundersame Dinge. Die Bücher könnten es nicht fassen, was er getan hat. Sei gesund, sei frei, sei happy. Und er ging weiter und hat Leute gestärkt, Leute ermutigt. Kannst du mir an einer Stelle sagen, wo er Leute entmutigt hat? Jesus hat an keiner Stelle Menschen entmutigt. Selbst wenn jemand gesteinigt werden sollte, hat er gesagt, wer der Erste, wer ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Bitte, können Sie steinigen. Er wusste ganz genau, die sind nicht in der Lage zu steinigen. Sie sind alles Versager. Sie haben genug Dreck am Stecken. Und dann ging einer nach dem anderen raus. Jesus hat Sünder freigesprochen, obwohl das Gesetz von Gott angeblich war. Du sollst nicht Ehe brechen. Du sollst nicht töten. Und du sollst dies und jenes. Diese Gesetze waren von Gott. Aber Jesus hat auch diese Gesetze gebrochen aus Liebe für den Menschen. Der Mensch ist wichtiger als das Gesetz. Und hat diese Gesetzlichkeit überwunden. Ich komme nachher auf einen Punkt zu sprechen. Ja, weil was Jesus getan hat, Jesus hat sich nicht an die menschlichen Gesetze gehalten, sondern an die göttlichen Gesetze, am Gesetz der Liebe. Sei frei. Töten kann jeder, aber am Leben lassen, das können die wenigsten. So, Jesus hat uns gedient während seines Erdenlebens und das tut er heute noch. Meine Bibel sagt im Hebräer 13, Jesus Christus derselbe, gestern, heute und an alle Ewigkeit. Hat sich nicht geändert, er dient immer noch. Jetzt dient er in einer anderen Version, in einer anderen Form. Er dient jetzt als der Sohn Gottes beim Vater, ist unser hoher Priester. Nach der Auferstehung hat er mehr gewirkt. In den 40 Tagen seines Erdenlebens hat er mehr gewirkt, als was er in der Zeit, diesen 3 Jahren vor der Kreuzigung. Alle großen Offenbarungen, die wir haben, wurden nach der Auferstehung gegeben. Alle großen Belehrungen wurden nach der Auferstehung gegeben. Ich finde es gewaltig. Er hat weiter Wunder getan und ausgelöst. Bloß diese Wunder waren ganz anderer Natur. Die waren mehr im Geist. Er hat Sünden vergeben. Er hat Menschen wiederhergestellt. Petrus setzt sich hin. Hast du mich lieb? Hast du mich wirklich lieb? Hast du mich lieb? Du siehst also, er hat diese Wiederherstellung an Petrus, an seine Jünger vollzogen. Dann geht er diesen entmutigten Emmaus-Brüdern nach und sagt, Leute, was ist das für Geschwätz, was ihr da führt? Und musste Christus nicht leiden, musste nicht auferstehen, musste das nicht alles passieren, was in der Schrift ist. Der hat die Leute ermutigt. Jesus ist jedem Einzelnen nachgegangen. Und Jesus geht auch heute dir nach und mir und uns. Er geht uns heute nach. Wo wir auch hingehen, auch wenn wir entmutigt sind und sagen, kann ich mehr glauben. Also für mich ist eine Welt zusammengebrochen. Und gerade Menschen, denen die Welt zusammengebrochen ist, denen geht er nach und sagt, Leute, das musste alles passieren. Das ist im Plan Gottes. Ich werde auch morgen zu diesem Thema sprechen. Gott will dich berühren. Weißt, Gott lässt Dinge zu, da stehst du und bist baff, damit er uns aufrichten kann. Wenn nichts passiert, kann Gott auch nichts tun. Deshalb ist passiert etwas, damit Gott etwas tun und damit die Sache besser wird, wie sie vorher war. Das ist Gottes Weg und Gottes Art. Wir halten uns an seine Verheißungen. Er vergibt uns die Sünden, tröstet uns, heilt uns. Er ist bei uns. Was sagt er? Ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende dieser Welt. Stell dir mal vor, Jesus ist bei uns. Bei jedem Einzelnen. Wie ist das möglich? Weiß ich nicht. Ich bin nicht Gott. Aber der Heilige Geist und die Gottheit kann alles. Weißt du, weil Gott alles auf einmal sieht. Deshalb kann er alle Tage bei uns sein und bei allen auf einmal. Ich habe oft meinen Kindern versucht, ja, hört Gott uns, wenn wir alle durcheinander beten, miteinander Chorgebet sprechen. Hört Gott uns. Ich habe meinen Kindern versucht zu erklären, Leute, hier in Berlin gibt es 280 evangelische Kirchen. Wenn nur der Pastor betet, um 10 Uhr am Gottesdienst anfangen, dann betet auf einmal 280 Leute aus Berlin, schicken ihr Gebete zum lieben Gott nach oben. Und Gott hört alle. Weißt du, Gott hört alle Gebete. Und da sind nicht nur 280 Pastoren, wo beten, da beten Tausende und Abertausende und Menschen, die du gar nicht kennst, die beten heimlich im Verborgenen und Stillen, in der Kammer, wo niemand sieht. Gott sieht und er hört alle Gebete. Das ist die Liebe Gottes. Also, er hat uns seine Zusagen gegeben und es steht zu seinem Wort. Jesus dient uns heute und deshalb sein Dienst ist so wichtig, dass wir uns bewusst werden, er dient mir. Das ist Gottesdienst. Gottesdienst ist nicht, dass ich Gott diene. Was kann ich Gott bringen? Was kann ich Gott bringen? Meine Hände, meine Füße, meine Stimme, die ist manchmal heiser, hab Stimmbruch. Was kann ich Gott bringen? Ich habe nichts zu bringen letztendlich. Endlich, ich bin vergänglich, bin sterblich, ich bin Mensch, bin begrenzt in allem. Was kann ich Gott bringen? Dem unbegrenzten Gott, dem allmächtigen Gott, dem allwissenden Gott, allgegenwärtigen Gott. Ich kenne nur, was hier gerade in Berlin ist, am Leopoldplatz. Aber Gott kennt die ganze Welt. Jesus nimmt die Sünde an. Er kennt die Menschen, er kennt ihre Sünden. Und er hat am Kreuz sogar noch den Schächer gerettet. Der Schächer, wir denken, das ist ein schwerer Verbrecher gewesen. Der Schächer war kein Verbrecher. Leute, wir müssen die Bibel studieren. Und ich ermutige euch, nehmt die Bibelschule, nehmt teil und so weiter. Der Schächer war kein Verbrecher, das war ein Schächter, so wie die Türken heute die Tiere schächten. Einfach, er wollte reinen Gottesdienst, er wollte richtig nach der Bibel die Tiere schlachten. Er war ein Schlachter und so weiter. Und es war kein böser Mensch, ein frommer Jude, der das Gesetz perfekt erfüllen konnte. Und das war, bis er gestorben. Und deshalb sagt Jesus, du wirst mit mir heute noch im Paradies sein, guter Mann. Was der andere gemacht hat, weiß ich nicht. Aber der eine war ein Schächter. Luther übersetzt nachher mit Schächer und so weiter, weil damit nicht mehr viel anzufangen konnte er. So, er wollte nur das Gesetz der Väter einhalten. Und die Römer hatten verboten, Tiere werden nicht geschächtet. Siehst ja, also sie waren modern, haben auf ihre Art ihr Leben umsetzen wollen und ihr Gesetz verwirklichen wollen. Und dieser Mann sagte, nein, ich bleibe bei dem Gesetz meiner Väter, ich bleibe Gott treu. Und wurde erwischt beim Schächten und jetzt hängt er am Kreuz. Gott, Jesus rettet die Ehrlichen, die Aufrichtigen, die nichts Besseres wissen. Weißt du, so viele Leute sind unwissend in vielen Sachen, die tun Sachen und denken, sie dienen Gott. Und dabei dienen sie dem Teufel oder den Menschen, dem Gesetz, der Vergangenheit, der Tradition. Und die rettet er, die Unwissenden. Paulus hat auch gegen Jesus gekämpft und die Christen verfolgt, die Gemeinde zerstört. Und er ist ihm begegnet, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Er geht sogar Verbrechern nach. Oder einem ehrlichen Menschen, einem aufrichtigen Gottsucher wie dem Cornelius, er arrangiert das im Nachhinein, jetzt also nach der Auferstehung und nach der Pfingst, nach der Himmelfahrt und so weiter. Er arrangiert, dass der Cornelius zum Glauben kommt, weil er Gott liebt, er sucht Gott. Für die ist Jesus gekommen, die Gott suchen. Jesus dient der ganzen Menschheit. Ich denke, die Tage habe ich über die Verwandlung von Wasser und Wein gesprochen. Denen geht der Wein aus, denen geht die Freude aus, denen geht die Begeisterung aus, denen geht die Hoffnung aus, denen geht der Glaube aus, denen geht die Kraft aus. Und denen dient er. Und die, die jetzt auf den Herrn, nicht nur auf Gott hoffen, sondern die auf den Herrn Jesus Christus hoffen, die kriegen neue Kraft. Die nicht mehr weiter können. Und es ist so wichtig, dass wir die Bibel lesen. Manchmal haben wir in der Bibel Gott und manchmal haben wir in der Bibel das Wort Herr. Und der Herr, wo immer der Herr erscheint, das ist der Herr Jesus. Der Herr ist mein Hirte. Stell dir mal vor, er macht die ganze Zeit, er passt auf dich, wo du hinläufst, was du frisst, was du trinkst, wie du dich benimmst. Und wenn du von der Herde weggehst, hol dir den Schäferhund. Und er kneift dich und dann sagt er, wo gehst du hin? Er dient uns als der gute Hirte. Und weißt du, der gute Hirte trägt nicht einen nur, sondern der gute Hirte passt auch auf. Der gute Hirte führt einen, die ganze Herde. Er geht voran oder hinterher, je nachdem. Meistens, oft lässt der gute Hirte den Leithammel vorauslaufen. Der Leithammel weiß, wo es hingeht. Und er geht erst hinterher, damit keiner zurückbleibt. Und der Herr Jesus achtet darauf, damit niemand zurückbleibt. Und er hält Schritt mit dem Schwächsten. Er dient, die nicht mehr weiter können. Deshalb sagt er, psch, 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 bisschen schneller. Kennst du schon seine Dienstleistungen, was er alles so leistet, was der Herr in seinem Programm, in seinem Dienstleistung, in seinem Service anzubieten hat? Die, die auf den Herrn hoffen. Denk drüber nach. In seiner Erlösung, seiner vollbrachten Erlösung, er hat die Vollpension für dich vorbereitet. 5-Sterne-Hotel. Da ist alles drin. Da musst du nichts bezahlen. Er dient dir, so dass du glücklich sein kannst. Da musst du nichts mehr opfern. Geschwister, und genau im Neuen Testament, wir müssen nur unser Leben hingeben, mehr nicht. Aber wir müssen keinen Opfer mehr bringen. Das ist etwas Neues. Er hat sich geopfert. Wir sind 2000 Jahre zu spät geboren. Er hat alles getan. Wir können nichts mehr tun. Er hat das völlige Opfer gebracht. Jetzt brauchst du keine Tiere mehr opfern. Jetzt musst du dich nicht mehr geißeln. Er hat sich für dich geißeln lassen. Da musst du jetzt nicht eine Dornenkrone da aufsetzen. Weißt du, und den Frommen spielen. Jetzt leide ich für Jesus. Es gibt manche Leute, die sagen, ich leide für Jesus. Die wissen gar nicht, was das ist. Ich komme nachher noch was darauf zu sprechen. Für Jesus leiden, was das bedeutet. Aber jetzt für Jesus Schmerzen tragen, sich Schmerzen zufügen, durch Schmerzen hindurchzugehen. Nein, er hat uns befreit von allen diesen Dingen. Er trug unsere Schmerzen, lud auf sich unser Leiden und so weiter. Und in seinen Wunden sind wir geheilt. Warum und weshalb? Die Schwiegermutter von Petrus wurde geheilt, damit sie wieder Kuchen backt. Damit sie wieder serviert und dient. Wir werden gerettet, wir sind geheilt, damit wir anderen Menschen dienen. Jesus kam nicht, um sich dienen zu lassen. Ja, jetzt musst du mir dienen. Nein, die Schwiegermutter hat der Familie, der ganzen Gemeinde gedient. Er dient uns und er rechnet uns nicht vor. Pass auf, was habe ich alles für dich getan? Du musst mir was bezahlen. Auch der Zehnte. Weißt du, wenn wir Zehnten geben, wir sind nicht verpflichtet, Zehnten zu geben. Nirgendwo in der Bibel wird von dir gefordert, im Neuen Testament auf jeden Fall nicht. Es wird nicht der Zehnte gefordert, hör mir gut zu, der Zehnte ist biblisch. Aber er wird nicht gefordert, das tust du aus Liebe zum Heiland, weil du ihn liebst. Aber gefordert, es wird nicht gefordert. Du musst jetzt mehr sogar wie den Zehnten geben. Eigentlich im Neuen Testament musst du dein ganzes Leben geben und für dich nur 10% behalten. Da kannst du ausrechnen, wie reich du wirst. Aber es gibt, ich hab in den USA von einem Maschinen- oder Baumaschinenhersteller ein Zeugnis gelesen und diese Maschinen sind auch bei uns in Deutschland Betrieb gewesen und sind im Betrieb immer noch. Der hat Gott, hat gelernt, Zehnten zu geben. Gott hat ihn gesegnet, indem er angefangen hat, Zehnten zu geben, in kleinen Stücken. Und irgendwo kam er drauf, du, ich gebe dem lieben Gott von meinem Einkommen nicht nur den Zehnten mehr, ich gebe 90% dem Herrn und 10% behalte ich von dir. Wenn du so ein Manager bist und 14 Millionen verdienst, das kannst du gut leisten. Nur 10% für dich zu behalten. Aber das hat er getan. Und Gott hat ihn mächtig und mächtig gesegnet mit Aufträgen weltweit. Und seine Maschinen waren sehr toll und gut, weil er das aus Liebe getan hat. Und eigentlich im Neuen Testament, alles will ich Jesus weihen, nichts mehr will ich nennen meinen. Eigentlich sollen wir alles ihm geben. Das ist, was die Bibel uns lehrt. Also mit dem Zehnten kommst du nur ganz billig weg. Da kommst du ganz billig weg. In aller Liebe. Aber er rechnet uns das nicht vor. Du musst es. Weißt du, wenn du die Liebe Gottes begriffen hast, dann tust du alles gerne. Dann gehst du gerne in die Versammlung. Dann hältst du gerne zur Gemeinde. Dann missionierst du gerne. Dann singst du gerne. Dann betest du gerne. Dann machst du alles gerne. Weißt du, gerne, mit Freuden. Und das Schöne dabei ist, Jesus dient uns, und ich möchte ein paar Aspekte des Dienstes Jesu hervorheben. Er gibt uns nicht auf. Das ist das Tolle an Jesus. Er gibt uns nicht auf. Er dient uns ohne Forderungen. Auch wenn du ihm weglaufst, läuft er dir nach. Er ist immer da, wo du denkst, jetzt ist er nicht da, und plötzlich taucht er wieder auf. Das erleben wir in der Bibel immer wieder. Plötzlich ist der Herr da, hinter verschlossenen Türen. Die haben gesagt, also hier kommt kein Jude rein und niemand. Plötzlich ist Jesus da. Hinter verschlossenen Türen erscheint er. Selbst wenn du nicht glaubst, denk nur an den Thomas. Der Thomas konnte nicht glauben. Und uns geht auch manchmal so, wenn für uns die Welt zusammengebrochen ist. Ich kann es nicht fassen, ich kann es nicht glauben. Und plötzlich steht der Herr Jesus und sagt, Bruder Thomas, komm mal her. Das sind meine Wunden. Und er hört alles, was du redest. Er hört alles, was du denkst. Er hört alles, was du träumst, was du empfindest. Er hört das alles und spürt das alles und sagt, Thomas, komm mal her. Denn Thomas hat nicht öffentlich gesagt, ich glaube nicht an Jesus, sondern er hat nur gesagt, ich kann für sich selber, in seinen Gedanken, in seiner Fantasie, ich glaube erst, wenn ich seine Wunden sehe. Er geht nach diesem Thomas. Also es gibt genug Thomasse, männlich und weiblich, die nicht glauben können. Und er geht ihnen nach. Er gibt uns sich selbst hin. Er gibt uns, weißt du, ich finde das ganz Tolle an Jesus. Er erwartet nichts von uns. Er gibt uns 10 Euro, damit wir die 10 Euro ins Opfer werfen können. Er beschenkt uns, damit wir dienen können. Er segnet uns, damit wir weitergeben können. Das, was wir gerne woanders geben können, aber selber nicht haben. Er gibt uns die Mittel, die Möglichkeiten. Wir geben nur das weiter, was er uns vorher gegeben hat. Wir geben sein Geld aus. Wir geben seine Kraft aus. Er macht uns stark. Wir geben seinen Geist weiter. Wir haben ja alles. Wir geben seine Gesundheit, die er uns gegeben hat, weiter. Wir geben sein Leben weiter. Wir haben ja kein Leben, aber wir geben das, was er uns gegeben hat, weiter. Wir dienen ihm in der Kraft, die er uns gegeben hat. Und wir müssen nichts bezahlen. Weißt du, das ist toll. Meine Kinder, ich habe meinen Kindern Opfer gegeben, die haben mein Opfer ins Opfer gelegt. Es war mein Geld. Und genau das Gleiche macht der liebe Gott. Er gibt seinen Kindern das Opfer, damit sie das Opfer geben können. Und er sieht aus, und die, auch weil meine Enkelkinder, die kriegen auch das Opfer. Und dann kommt der kleine Silas und schmeißt auch sein Opfer rein. Aber das ist vom Vater, der hat nichts gehabt, der hat nichts verdient. Aber der Vater gibt die Gaben, damit wir weitergeben können. Wir müssen also ihm nichts abbezahlen oder vergelten. Wir sind für Gott sehr wertvoll. Weißt du, er liebt uns und er freut sich. Weißt du, dass wir kindlich geben dürfen, mit Freuden geben dürfen. Ich habe auch 1 Euro gegeben. Aber das war nicht dein Euro, das war sein Euro. Vom Vater oder Mutter. Du bist für Gott bestimmt. Jetzt lass uns ein bisschen konkret werden. Du bist von Gott bestimmt, in seinem Hause zu sein. Gott will dich immer wieder in seinem Haus, in seiner Gemeinde sehen. Er will dich, dass du am Leib Jesu Christi angebunden bist, ganz fest verwachsen. Und Jesu Auftrag ist, uns nach Hause zu bringen. Das ist Jesu Auftrag gewesen. Durch die Tür zum Vaterhaus. Er will dich zu dem machen, was Gott von dir vorgesehen hat, was du sein solltest, mit deinen Talenten, Gaben, Möglichkeiten und Unmöglichkeiten. Er kam zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Er sucht diese Menschen, die verloren gegangen sind. Was ist verloren sein? Du suchst etwas, du willst etwas, du probierst etwas und du kommst auf Abwege. Und diese Menschen, die auf Abwegen gekommen sind, die will er wieder auf den rechten Weg bringen. Das ist Jesu Dienst gewesen, uns zu korrigieren und wieder auf den richtigen Weg zu bringen. Und manchmal ist es nur eine Kleinigkeit. Er kam zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Weißt du, das war seine Arbeit, das war sein Dienst, das war sein Auftrag. Selig, was ist das? Wir sollen selig sein. Nach dem Evangelium, das Evangelium fängt mit der Seligpreisung an. Selig sind die, selig sind die, selig sind die und so weiter. Selig sind die, die Jesus folgen, die er gefunden hat, die er jetzt nach Hause bringt. Kinder, wir gehen. Man sieht ja diese Tage, wenn ich mal so durch die Stadt fährt, da sieht man Kindergarten mit der Kindergärtnerin vorne und Kindergärtnerin hinten und so weiter. Die gehen über die Straße wie Gänse, 2 und 2. Und neulich habe ich eine Gruppe gesehen, sie haben einen Strick, die sind alle zusammen miteinander verbunden, die halten sich an einem Seil und die gehen mit dem Seil zusammen verbunden über die Kreuzung. So gehen wir als Gemeinde Jesu zusammen verbunden, wir halten uns am selben Seil fest. Wir halten an demselben Seil fest, an diesem Band der Liebe halten wir uns fest und die Kinder gehen rüber und dann steht die eine Kindergärtnerin dann so, dass der Verkehr gestoppt wird, aber das machen wir automatisch, wenn die süßen Kinder da so über die Straße kreuzen. Selig sind die, die Jesus nachfolgen. Das Evangelium ist keine Religion für mich, Geschwister, und deshalb predige ich hier, deshalb versuche ich auch die Predigten ins Internet zu setzen und weiterzugeben und vielen Leuten zu empfehlen. Das Evangelium von Jesus Christus ist keine Religion, sondern ein Lebensstil. Das ist ein Lebensstil. Das ist ein Lebensstil. Der christliche Glaube an Jesus Christus ist nicht eine Kirche. Es ist ein Lebensstil. Das ist nicht die Erfindung von irgendwelchen frommen Leuten. Nein, das Evangelium ist eine Art, wie man lebt. Wie man glücklich lebt. Wie man alles unter die Füße, unter Kontrolle hat. Auch wenn alles drunter und drüber geht. Wie man sein Leben gestaltet. Wie man seinen Alltag gestaltet. Weißt du, Sonntag kann jeder gestalten, da gehen wir essen. Und da ist alles wunderbar, da ist alles perfekt. Aber der Alltag, da kommst du nach Hause, da muss aufgeräumt werden, da muss gebaut werden oder da muss gearbeitet werden. Das Evangelium ist keine Leistungsreligion oder eine bestimmte Einhaltung von Gesetzen oder Pflichterfüllung. Nein, ich darf, ich muss nicht. Im Gesetz musst du, du sollst. Aber hör mal, sagt Jesus irgendwo, du sollst? Nein. Selig sind die geistig Armen sind. Selig sind die verfolgt werden. Selig sind die Friedfertigen. Selig sind die um der Gerechtigkeit willen leiden. Selig sind die, das alles so auf sich nehmen und einfach dem Herrn nachfolgen. Wer an Jesus glaubt, der hat eine ganz andere Ausgangsbasis. Der lebt nicht mehr von Opferdarbringung. Ich muss. Nein, da freut man sich. Da gibt man sogar fröhlich. Deshalb heißt es ja auch im Neuen Testament, einen fröhlichen Geber hat Gott lieb, weil du fröhlich gibst. Im Alten Testament, ich muss meinen Ochsen opfern, ich muss mein Lamm opfern, ich muss opfern, das ist mein Tier, mein liebstes Tier. Nein, hier, ich gebe freudig weiter. Man opfert sich mit Freuden auf für Jesus. Und du wirst von Jesus bedient. Er sieht deinen Willen, deine Herzenseinstellung und du lebst mit Jesus in einem 5-Sterne-Luxushotel. Das hat mich so begeistert. Also wenn ich unterwegs war, weißt du, in Indien, da kann man sich das leisten, in Deutschland kann man sich das nicht leisten, im Luxushotel zu leben. Für $12 eine Nacht im Luxushotel, verstehst du, bei uns, da kostet 3.000 D-Mark oder Euro und was weiß ich, immer Luxushotel. Aber dort, Kalkutta oder so in dieser Gegend, und das ist alles perfekt. Es sind ein paar Kakerlaken auch da, aber die gehören zur Ausrüstung und Ausstattung. Einfach, die Welt ist anders, ein bisschen okay. Aber im Luxushotel, das nimmt man hin. Das Evangelium ist also eine fröhliche Sache. Und die Freude am Herrn, dient dem Herrn mit Frohlocken, mit Freude, kommt in sein Haus mit Frohlocken. Weißt du, wenn wir zur Gemeinde gehen, soll man nicht sagen, Mensch, ich muss schon wieder da in diese Gemeinde. Und ich möchte nur eines sagen, wenn jemand friert, setze ich auf der Seite. Also weil, und das ist so kalt, bei uns ist nicht kalt, aber kann nur einmal kalt sein. Verstehst du, und jammern und so weiter. Nein, wir dienen dem Herrn mit Freuden. Wir gehen in sein Haus mit Frohlocken. Und ich möchte lieber als Pförtner in seinem Hause sein, als im Palästen der Gottlosen wohnen, sagte liebe David. Das können religiöse Menschen nicht verkraften, in 5-Sterne-Luxushotel zu leben. Weißt du, das Leben ist so karg. Wir müssen so leiden. Wir müssen unten durch. Wir müssen so viel ertragen. Aber die Leute sind dumm. Die wissen nicht, der Herr trägt uns. So wie jene Afrikanerin, da kam ein Lastfahrer vorbei, sie trug ihren Topf auf dem Kopf oder ihren Korb auf dem Kopf und der Lastwagenfahrer hält an und sagt, Frau, können Sie aufsteigen, wenn Sie wollen? Ja, ich steige gerne auf. Und dann der Lastwagen fährt weiter und hat immer noch ihren Korb auf dem Kopf. Dann hält der Lastwagenfahrer ab. Warum nehmen Sie den Korb nicht runter? Ja, ich bin froh, wenn Sie mich mitnehmen. Sie müssen den Korb nicht mitnehmen. So sind viele Menschen, viele Christen. Verstehst? Es sind viele Christen. Der Herr nimmt uns mit dem Korb, mit den Lasten, mit dem Paket, mit allem, was du auf dem Buckel hast. Und du musst nicht deinen Rucksack weitertragen, du kannst diesen Rucksack abhängen und hinlegen. Der Herr nimmt dich mit dem Rucksack mit. Jesus hat schon alles so viel für uns getan, den Preis bezahlt. Wir brauchen keine andere Erlösung mehr. Und für mich ist das so was Großes. Ich brauche nichts mehr. Ich habe in Jesus alles, mehr als genug. Die ganze Fülle. In ihm wohnt die Fülle der Gottheit leibhaftig. Ich habe alles, was ich brauche. Deshalb, ja, aber du musst dich mit dem beschäftigen und mit dem beschäftigen. Das alles habe ich getan, bevor ich Christ wurde. Ich habe mich mit Buddhismus beschäftigt, mit anderen Religionen beschäftigt. Das hat mich interessiert. Da habe ich gedacht, Christentum, nee. Das ist ein bisschen zu, ja, europäisch, westlich. Das ist Versklavung. Religion ist Opium fürs Volk. Und deshalb habe ich mich mit anderen Religionen beschäftigt, bis mir jemand sagt, gerade du brauchst Jesus. Und dann ist mir ein Licht aufgegangen. Ich brauche nicht Religion, ich brauche Jesus. In ihm wohnt die Fülle der Gottheit leibhaftig. Wir brauchen keine anderen Dinge. Wir brauchen keine Kirche, keinen Papst, keine Juden, kein Israel. Wir haben in Jesus alles, was wir brauchen. Und wenn du das einmal begriffen hast, da ist alles drin. Alle Vitamine, alle Spurenelemente. Wenn du ihn nimmst, weißt du, wenn du in der Apotheke ein Medikament kaufst, dann musst du den Apotheker und den Arzt fragen. Aber wenn du einen Apfel isst, in dem Apfel ist alles drin. Da brauchst du nicht den Apotheker und den Arzt fragen. Da sind alle Spurenelemente drin. Wir sind von diesen Dingen, äußeren Dingen erlöst. Du brauchst keinen Bischof, keinen Papst und so weiter. Ihr braucht nicht, dass euch jemand lehrt. Ihr habt die Salbung. Stell mal vor, wie weit wir sind schon in Christus, wenn wir richtig stehen und richtig wandeln und so im Herrn gewachsen sind. Und ich meine, es ist schön, dass wir eine Gemeinde haben. Es ist schön, dass wir einen Pastor haben. Es ist schön, dass wir einen Papst haben. Es ist schön, dass wir eine Kirche haben. Es ist alles in Ordnung. Aber das ist nicht lebensnotwendig. Jesus ist lebensnotwendig. Wer den Sohn Gottes hat, der hat das Leben. Weil in ihm alles drin ist. Da muss nicht den Arzt fragen oder den Apotheker. Verstehen wir das? Weißt du, du hast die Salbung und du hast die Bibel und die Bibel lehrt uns und der Heilige Geist lehrt uns. Und der Pastor kann nur etwas erwähnen, der Pastor kann etwas antippen und kann sagen so und so, aber der Heilige Geist verklärt es und verdeutlicht dir das. Und dann sitzt du zu Hause und wenn du manchmal nicht verstehst, dann kannst du den Pastor fragen. Aber normalerweise ist der Heilige Geist, klärt dich auf. Da liegst du nachts im Bett und du bist ehrlich und sagst, Herr, oh, sprich zu mir, zeig mir, was bedeutet das, ich krieg das nicht zusammen. Und plötzlich offenbart Gott es einem und zeigt es. Und das wollen die Religiösen nicht. Die wollen nicht, dass du mündig wirst. Weißt du, dann können sie dich nicht mehr kontrollieren. Die wollen nicht, dass du das erkennst, die Wahrheit, dass du nur noch Jesus brauchst und nur noch mit Jesus lebst und nur noch Jesus liebst. Dann können die zumachen. Da können sie nach Hause gehen. Für die Religiösen ist das ein Skandal. Sie können dich nicht mehr kontrollieren oder manipulieren. Weißt du, denn du hast mehr. Der Geist Gottes wird euch in alle Wahrheit leiten. Und wenn der Tröster, der Heilige Geist kommen wird, der wird euch all das erklären. Fantastisch. Jesus diente. Keine Macht mehr kann dich mehr kommandieren, wenn du mal Jesus erkennst. Und deshalb, weißt du, es gibt genug Stimmvieh. Weißt du, und viele Menschen, die wollen nur irgendwo drin sein, irgendwo in einem Verein, einem Club und so weiter. Aber da sollen die anderen über sie bestimmen, für sie entscheiden und so weiter. Gott will, dass du lernst zu entscheiden. Mit Jesu Hilfe, mit Jesu Kraft, mit Jesu Beistand, mit Jesu Gnade. Und du lernst zu entscheiden. Und du musst deine Entscheidungen immer selber treffen. Niemand kann für dich entscheiden. Du bist es. Aber du brauchst die Hilfe des Heiligen Geistes. Du brauchst etwas, was verkündigt wird. Der Glaube kommt aus der Predigt. Aber Jesus dient uns. Jesus dient uns durch Menschen, die Gottes Wort verkündigen. Weißt du, und dann, da können diese Pharisäer und Schriftgelehrten dich nicht mehr kontrollieren. Den Alten ist gesagt. Die können dir keine Vorschriften mehr aufdringen. Und so weiter. Die können dich nicht mehr mit der Hölle abschrecken. Pass auf, wenn du nicht folgst, kommst du in die Hölle, begehst die Sünde wieder den Heiligen Geist. Das ist, wo Fromme kommen. Und da haben die meisten Schiss. Die meisten haben Angst, wenn jemand kommt und sagt, pass auf, wenn du nicht dem Heiligen Geist gehorchst, was ihr dir sagt, ich habe die Salbung und so weiter, dann begehst du die Sünde wieder den Heiligen Geist. Und diese Sünde wird weder in dieser Welt noch in der anderen Welt vergeben. Ja, da brichst du zusammen. Und damit werden viele Leute im Namen Satans erschreckt und schockiert. Mit der Sünde wieder den Heiligen Geist. weil du das nicht tust, was die dir sagen. Wir sollten nicht Menschenknechte werden, sondern Gottesknechte. Und Jesus hat uns von der Menschenknechtschaft befreit. Halleluja. Er hat uns von der Menschenknechtschaft befreit. Du musst nicht mehr Dackel von Hinz und Kunz und Müller und Meier sein. Du kannst jetzt deine Meinung von Gott entwickeln. Du bekommst eine Offenbarung. Gott führt dich, Gott leitet dich. Du verstehst nicht, aber er ist dein Bibelschullehrer und dein Meister. Und deshalb, wir sollen niemanden auf dieser Welt Rabbi oder Meister nennen. Nur einer ist euer Meister und das ist Jesus. Und du kannst Jesus jederzeit fragen, Herr Jesus, wie geht es weiter? Was soll ich essen? Wo soll ich wohnen? Wie soll ich arbeiten? Und er sagt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, so wird euch solches alles zufallen. Aber die Pharisäer und Schriftgelehrten und die Scheinheiligen, die wollen einem nur Schuldkomplexe einreden und die sind entmachtet. Durch Jesu Tod sind alle Pharisäer und Schriftgelehrten und sie sind total entmachtet. Die haben nichts zu sagen. Jesus, du hast Gott gelästert, sagt der hohe Priester. Aber wenn einer Gott gedient hat und Gott gefürchtet hat und von Gott war, das war Jesus Christus. Er war Gott selbst. Aber du hast Gott gelästert. Du siehst, sofort wird einer verurteilt. Wenn er anders ist wie die Masse, anders ist wie die Gesellschaft ist, was Gott uns gibt, weiter, was Jesus uns gibt, ist alles umsonst. 5-Sterne-Luxushotel. Alles umsonst. Jesus kam in diese Welt nicht mit Erwartungen. Also als er in diese Welt kam, er kam nicht mit irgendwelchen Erwartungen, dass ich werde bedient, jetzt ich werde angebetet, ich werde jetzt verherrlicht, man wird mir ein Denkmal setzen. Und weißt du, was das Denkmal Jesu Christi ist? Das Kreuz. Das Kreuz. Das ist das Denkmal Jesu Christi. Aber damit kann niemand was anfangen. Er sagt, das Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich bedienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben zur Erlösung für viele lasse. Er kam nur zur Erlösung für viele. Jesus kam zur Erlösung, er tat Gutes, übte Barmherzigkeit, er hat sich erbarmt. Weißt du, selbst wo die Jünger Jesus sagten, sei still, schrei doch nicht so, der Blinde von Jericho. Brüll doch nicht so, Jesus, du Sohn Davids, erbarm dich meiner. Er bleibt stehen, geht zurück und sagt, was willst du, dass ich sehend werde und wird geheilt. Wird geheilt. Jesus bleibt stehen bei jedem, der um Erbarmen ruft. Er geht an keinem vorbei. Er hat die Rolle des barmherzigen Samariters übernommen. Wenn du die Geschichte erzählst vom barmherzigen Samariter, wer ist der barmherzige Samariter? Nur Jesus Christus. Der geht nicht an dem vorbei, der in seinem Blut liegt. Die anderen, die wollen beten, die wollen singen, die wollen ihr Gesetz erfüllen, die Leviten und die Priester. Aber was macht Jesus? Er bleibt stehen, nimmt seinen Esel und setzt den Mann auf den Esel, salbt ihn, reinigt ihn und bringt ihn in die Herberge und sagt, wenn ich vorbeikomme, und dann bezahle ich dir noch, was noch fehlt. Das ist 5-Sterne-Luxushotel. Er dient den Menschen. Jesus ist dieser barmherzige Samariter, der sich total für diesen Mann, der in seinem Blut liegt, hingibt. Das ist Jesus, kein anderer. Er kam, um zu dienen. Und das wahre Christentum, lass mich so ein bisschen einen Schwenker machen, das wahre Christentum ist nicht, um zu herrschen, Macht auszuüben. Ihr müsst euch vor mir beugen. Und dann sitzen sie da vor dem Papst. Guck mal, jetzt dankt sogar der Papst ab. Wahrscheinlich ist alles zu schwer, die Last ihm. Juden wollten groß herauskommen. Die Jünger Jesu, wer ist der Größte von uns? Die Juden haben versucht, mit ihrer Religion Perfektionismus zustande zu bringen. Aber was haben sie geschafft? Das Elend in dieser Welt. Und jetzt dient Jesus und sagt, guck mal, der barmherzige Samariter, das ist dein Nächster. Das ist, was du schaffen solltest. Er packt an, greift ein, setzt sich ein. Das ist Jesus. Er setzt sich für uns bei Gott ein. Heute noch als hoher Priester setzt sich ein. Oh Vater, hab Erbarmen, der Matthäus ist da unten, der hat ein bisschen Probleme. Hilf ihm. Schick einen Engel und mach das und so weiter. Weißt du, er setzt sich für uns ein, nicht nur für unsere Sünden. Die Sünden sind vergeben. Denk doch nicht, dass er sich wegen unserer Sünden sich groß da beim Vater im Himmel macht. Im Himmel interessiert die Sünde gar nicht. Die Sünde wird hier vergeben. Was ihr hier löst, ist auch im Himmel gelöst. Wir sind hier Kinder Gottes gemacht worden. Worum er betet, wenn wir schwach werden, wenn wir kurz vorm Aufgeben sind, wenn wir uns die Luft bald ausgeht, dann setzt er sich ein, Vater, hilf ihm, Stärke. Die Arme, die wollen wieder sinken und der Amalek wird wieder bald siegen. Er macht es, soweit es möglich ist, alles gut in unserem Leben. Das ist der Dienst Jesu. So gut wie es möglich macht er in diesem Leben gut, aber nicht immer ist alles hier wieder gut zu machen auf dieser Welt. Vieles ist schon passé, vieles ist unmöglich. Stell mal vor, die Leute sind gestorben, denen du geschadet hast. Er vergibt deine Sünden und reinigt dich. Und so, er macht es dann gut in der Ewigkeit. Er macht es gut, ohne Kommentar, ohne große Diskussion. Jesus dient. Und das ist sein Verdienst, dass wir leben, dass wir erlöst sind. Er hat das Lösegeld bezahlt, wem auch immer. Er hat das Beste getan für uns. Er hat gesagt, jetzt lade ich die ganzen Leute von der Straße, die anderen wollten nicht kommen, die eigentlich eingeladen wurden zu der Hochzeit. Die haben immer faule Ausreden gehabt. Ich habe das gekauft und ich habe das gemacht und ich muss das noch erledigen. Die sind nicht gekommen. Dann sagt er, geht an Hecken und Zäunen. Und du bist auch einer und ich bin auch einer, der von der Hecke und von der Zäun, vom Zaun kam. Und wir sind reingekommen und dann sagt er, das ist noch Platz, geht noch weiter, ladet ein. Und alle, die noch kommen mit dem und mit von Jesus gerettet werden, die sind alle auf seine Kosten jetzt Gäste und Gottes Hausgenossen. Und jetzt wird denen serviert. So wie man an Weihnachten ein Schauspieler das immer macht, alle Penner mal zusammenholen. Und das sind manchmal tausend und mehr Leute, die dann bedient werden. Die bekommen Delikatessen im Luxushotel. Ich finde es ganz toll, was der Mann macht. Und so macht Jesus nicht nur einmal im Jahr am Weihnachten, Heiligabend. Nein, das macht Jesus jeden Tag. Er holt die Gäste von der Straße, Leute, die gar nicht wert sind, gar nicht verdient haben, gar nichts vorweisen können. Viele haben vielleicht nicht einmal einen Pass. Die so vergammelt aussehen, die holt er rein und sagt, ihr kriegt jetzt die Delikatesse einmal im Leben auf meine Kosten. Oder einmal im Jahr auf meine Kosten. Jesus sagt aber, dein ganzes Leben lang, Vollpension. Er dient umsonst für uns. Jeder, der an ihn glaubt, wird dadurch selig. Der hat es geschafft, der ist durchgebrochen, der hat es verstanden, der hat es begriffen. Gottesdienst ist, dass Gott uns dient. Wenn du das Wort Gottesdienst hörst, weißt du, eigentlich müssen wir sagen Menschendienst. Wir Menschen dienen Gott. Wir musizieren, wir predigen, wir beten, wir machen das und jenes. Wir kommen nur aus Gefälligkeit dem lieben Gott. Nein, ich gehe nicht aus Gefälligkeit in die Versammlung, nur damit der liebe Gott zufrieden ist. Ich komme nur, damit Gott mir dient. Und wie dient Gott uns im Gottesdienst? Weißt du, nicht wir kommen zu Gott, sondern Gott kommt zu uns. Das ist Gottesdienst. Gott besucht uns. Gott kleidet uns ein. Gott berührt uns. Gott segnet uns. Gott redet zu uns. Nicht wir bringen Gott ein Opfer. Er bringt uns das Opfer. Er gibt uns das Liebste, sein Bestes, seinen Sohn, seinen Heiligen Geist. Er opfert sich für uns auf. In jedem Gottesdienst opfert sich Gott oder Jesus sich auf. Im Gottesdienst sucht Gott uns, begegnet uns, versucht uns mit uns zu reden. Stell mal vor, der Heiland kommt plötzlich und fängt an, uns die Füße zu waschen. Die Fußwaschung ist so ein großer Akt der Liebe Gottes. Ein Beispiel habe ich euch gegeben. Und Geschwister, lasst uns darauf achten, Gott dient uns. Warum? Ein Beispiel habe ich euch gegeben, damit ihr das auch weitermacht, was ich euch getan habe. Jesus wurde nicht die Füße gewaschen. Kein Petrus hat dem Herrn die Füße gewaschen. Petrus hätte gerne dem Herrn Jesus die Füße gewaschen oder der Johannes oder ein anderer der Apostel. Aber Jesus hat es nicht gebraucht, sondern er hat den Jüngern die Füße gewaschen und sagt, und jetzt wascht nicht nur mir die Füße, ich brauche die Füße nicht gewaschen. Meine Füße sind durchbohrt, meine Füße sind sauber, meine Füße sind heilig und rein und so weiter. Mir braucht ihr nicht die Füße waschen, aber euren Brüdern und Schwestern. Euren Brüdern und Schwestern. Deshalb ist so wichtig, dass du die Gemeinde hast, dass du im Gottesdienst bist, weil Gott sich hier mit dir beschäftigt. Weil er sagt, ich will dir die Füße waschen. In jedem Gottesdienst geschieht eine Fußwaschung ohne Wasser und ohne Seife und ohne Handtuch. Hier beschäftigt sich Gott mit uns, versucht uns aufzurichten, denn du gehst durch den Alltag, ist halt rein um des Wortes willen. Durch die Taufe sind wir gereinigt und gewaschen. Aber weil wir mit der Welt ständig Kontakt haben, ständig Berührung mit der Welt haben, kriegen wir dreckige Füße. Geh mal barfuß hier durch die Stadt. Bis du zurückkommst, hast du schwarze Füße. So, die Füße müssen gereinigt werden. Nicht der ganze Körper, nicht der ganze Mensch. Die Füße, das, was mit der Erde Berührung hat, was aus dem Alltagsleben kommt, da gibt es Kämpfe und da wird's gerangelt und da wird gefochten. Und hier dient uns Gott, dass uns die Füße wäscht, dass uns wieder herstellt, dass wir wieder frisch sind. Und wenn deine Füße frisch sind, oh, da fühlst du dich wieder wohl. Also das passiert nach der Fußwaschung. Du fühlst dich jetzt wie neugeboren. Deshalb ist die Versammlung so wichtig. Deshalb Gott dient in der Gemeinde. Dort ist er gegenwärtig, wo zwei oder drei sich in meinem Namen versammeln. Dann bin ich mitten unter ihnen. Du glaubst gar nicht, was passiert, wenn zwei, drei Leute zusammenkommen im Namen Jesu. Ist er gegenwärtig. Und was macht er? Der legt dir die Hände auf, dem die Hände auf, dem die Hände auf. Er spricht zu dem und dem. Zwei oder drei. Weißt du, da findet er zu jedem ein passendes Wort der Ermutigung und Stärkung. Seine ständige Gegenwart erlebst du nur im Gottesdienst. Nicht zu Hause auf der Couch, nicht zu Hause im Bett, nicht zu Hause im Liegestuhl. Du erlebst eine Gemeinschaft, wo zwei oder drei zusammenkommen. Hier wird dein Glaube bestätigt. Hier wird gezeigt, du, guck mal, der ist auch noch auf dem Weg. Der ist auch noch nicht abgefallen. Der macht immer noch weiter. Der hat immer noch nicht aufgehört. Der glaubt immer noch. Und der sieht nicht einmal so schlecht aus. Dem geht's immer noch so gut. Weißt du, das ermutigt. Du glaubst gar nicht, was deine Anwesenheit ermutigt. Manche Leute denken, wenn ich nicht komme, bricht die Welt zusammen. Jemand hat mir vor Jahren gesagt, also wenn ich die Gemeinde nicht mehr unterstütze, bricht die Gemeinde nach kurzer Zeit zusammen und Matthäus ist bankrott. Sind schon ein paar Jahre vergangen und der Matthäus ist noch nicht bankrott. Aber die Leute glauben, wenn sie nicht mehr kommen, weißt du, da findet Gott andere. Gott baut sein Reich durch Witwen und Waisen und nicht durch Millionäre. Ja. Weißt du, der Glaube wird bestätigt durch die Anwesenheit. Deine Anwesenheit. Der blinde Bartimäus in Jericho, der war blind, aber der hörte tipp, 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 die Spuren und dann fragte, was ist das? Wo gehen die Leute alle hin? Wer kommt da? Was ist da los? Dann, weißt du, nur allein die Schritte, dein Gang beweist oder missioniert mehr als deine Worte, deine Anwesenheit. Weißt du, tipp, 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 was ist das? Jesus von Nazareth kommt hier vorbei und dann fängt er an zu brüllen. Jesus von Nazareth, du Sohn Gottes, erbarm dich meiner. Dein Gang bestimmt, wo du hingehst. Weißt du, wo du sonntags hingehst, ob du im Bett bleibst oder im Gottesdienst gehst. Oder sonst, wo geht er da immer hin? Mittwochs oder freitags oder samstags oder wann die Gemeinde auch immer Gottesdienst hat. Wo geht er da hin? Und die Leute werden fragend, was machst du? Dein Leben ist Mission. Deine Anwesenheit, weißt du, du gehst den Weg Gottes und du bezeugst den Herrn durch deine Anwesenheit. Tipp, 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 tipp. Und du missionierst durch dein Hingehen, deinen Platz. Und jeder hat in der Gemeinde einen Platz von Gott, ob er was macht oder nicht. Selbst wenn du nur betest und im Stillen bist und sagst, Herr, segne mich, vielleicht kommst du nicht, dass du etwas tun und produzieren kannst. Nein, Gott dient dir in der Gemeinde. Gott arbeitet an deinem Herzen, da klopft er an. Und deshalb, hier empfängst du das, was du brauchst. Und deshalb für mich persönlich, können sagen, was ihr wollt, und können denken, was ihr wollt. Für mich ist die Gemeinde heilsnotwendig. So wie Jesus heilsnotwendig ist, so ist für mich die Gemeinde heilsnotwendig, die Familie. Weißt du, deine Familie ist auch heilsnotwendig. Was würdest du machen ohne Vater und Mutter? Deshalb heilsnotwendig. Die Gemeinschaft der Heiligen ist heilsnotwendig. Und Jesus sagt, ich will meine Gemeinde bauen. Also wenn du dort sein möchtest, wo Jesus ist, musst du in der Gemeinde sein. Und da baut er die Gemeinde, fügt Menschen hinzu. Ohne Gemeinde gibt es kein geistliches Leben. Außerhalb von der Gemeinde kann uns Jesus nicht dienen. Für mich ist ein Gedanke wichtig. Im Alten Testament heißt es, Gott ist herrlich in den Grenzen Israels. Gott ist herrlich in den Grenzen Israels. Also Gott hat sich nicht da irgendwo in Babylon offenbart oder in Rom oder in Tarsis. Nein, Gott ist herrlich in den Grenzen Israels. Im Neuen Testament ist es, Gott ist herrlich in der Gemeinde. Und der Herr tat hinzu zu der Gemeinde, die da gläubig wurden. Im Alten Testament, und Gott offenbart sich in der Gemeinde der Kinder Gottes. Die saßen zusammen, die 120, und dann kam der Heilige Geist, und der Heilige Geist setzte sich plötzlich auf alle, die dort waren. Auf alle. Gott kann sich nur in der Gemeinde verwirklichen. Und Gott verwirklicht sich nicht draußen, sondern an den Heiligen, an den Gläubigen. Jesus ist nur in der Gemeinde herrlich, so wie im Alten Testament herrlich in den Grenzen Israels. Jesus sagt, ich baue meine Gemeinde. Diene meiner Gemeinde. Fördere meine Gemeinde. Ich bin das Haupt der Gemeinde. und er wandelt unter den sieben Leuchtern und er ist das ein Bild, dass er unter der Gemeinde ist. Und ist diese Gemeinde, auch hier unsere Gemeinde, weißt du, sie wird von Jesus gebaut. Ich bin nur eine Randfigur. Du bist eine Randfigur. Wir sind alle nur Randfiguren. Wir arbeiten nur mit und geben unser Bestes. Aber das Eigentliche tut Jesus und der Heilige Geist. Wir sind nur Randfiguren. Wenn wir das mal begriffen haben, ich bin nur eine Randfigur. Nur ein Mitarbeiter. Er reinigt die Gemeinde, er heiligt die Gemeinde, er tut hinzu zur Gemeinde, er ist der Wunderwirkende in der Gemeinde. Die Gemeinde ist das Werk Jesu Christi. Seine Hände Werk. Und ich sage in aller Demut, diese Gemeinde ist ein Werk Jesu. Das erlebe ich fast tagtäglich, wie Gott arbeitet. Auf merkwürdige Art und Weise. Wie Gott diese Gemeinde baut und ich bin nur Zuschauer. So er kämpft um jede einzelne Seele. Er ringt. Er weint. Er lacht. Und so weiter. Er freut sich über die Gemeinde. Ich erlebe die Auswirkungen des Wirkens Jesu einfach am Ort hier. Weißt du, eine Ortsgemeinde, da wo Gott mich hingestellt hat, wo er dich hingestellt hat. Und da kann ich nicht einfach meine Gemeinde wechseln wie mein Unterhemd. Was manche glauben, also ich gehe mal in der Gemeinde, mal in der Gemeinde, da bist du nirgendwo zu Hause. Du bist nirgendwo. Du kannst, weißt du, ja, du genießt es. Jemand kommt und sagt, ich versuche mal, ich komme zum Genießen. Weißt du, aber von Genießen wirst du nicht fett. Du genießt, aber dann kriegst du woanders wieder und was weiß ich, du genießt nur und du kommst nur als Genießer. Weißt du, es ist schon langsam Schluss mit lustig, auch in unserer Stadt, in unserem Volk, weil die Leute suchen Gott nicht. Die suchen nur Lust, Befriedigung, aber Gott, Jesus möchte uns dienen, an uns arbeiten. Du wirst nirgendwo geschliffen als in der Gemeinde, wenn du sagst, ich bleib trotzdem. Ich lasse mich vom Teufel nicht abwerben und lasse vom Teufel nicht aus der Bahn werfen. Ich bleibe fest. Und dann merkst du, wie dein Glaube dann immer stärker wird von Tag zu Tag. So, du erlebst Menschen, die dann plötzlich Frucht tragen, die wirklich dann wieder Gaben entdecken, die dann sich einbringen, dann ihre Möglichkeiten plötzlich sehen. Ich könnte auch noch was tun. Aber Gott erlaubt es, dass auch manche Leute von der Gemeinde abfallen. Das muss ich auch in frei heraussagen. Menschen, die keine Frucht bringen, die verdorren, wie der Feigenbaum in der Bibel verdorrt. Die verdorren. Und dann kommt der Wind und die trockenen Blätter fallen ab. Das sind die trockenen Christen, die nicht mehr an Christus angebunden sind. Die fallen ab. Eine kleine Schwierigkeit, ein kleines Problem. Und dann vom Winde verweht. Vom Winde verweht. Weißt du, die nützen nur den Augenblick da, solange sie noch ein bisschen halten können, bleiben sie, aber dann irgendwo verdorrt. Weißt du, das Verdorren geht so langsam, schleichend. Plötzlich bist du nicht mehr an dem Ort, wo Gott dich haben wollte, weil das bringt mir nicht mehr, ich erlebe nichts mehr, das passiert nichts mehr. Ich sage dir eines, wenn du dich einbringst mit Herz und Geist und Sinn, und Leib wird Gott dich schon grünen lassen. Der ist gepflanzt wie ein Baum am Wasser und er bringt Frucht zu seiner Zeit. Viele fallen so dann ab bei irgendeinem kleinen Windstoß, einer Krise und dann sind sie weg. Aber andere, und indem die Blätter abgefallen sind, beobachte, dann schlagen die wieder aus. Andere schlagen wieder aus. Einige fallen ab, aber der neue Saft kommt, neues Leben kommt und die schlagen aus. Ja, du musst das nur sehen. Plötzlich sind andere Gesichter da, plötzlich sind andere Spender da, plötzlich sind andere Mitarbeiter da. Völlig Unbegabte werden plötzlich begabt. Weißt du, plötzlich werden sie kreativ. Weißt du, der Heilige Geist kommt und Menschen werden plötzlich mutig, kühn und unternehmen etwas, finden ihre Berufung, finden ihren Platz. Jesus baut seine Gemeinde. Der Judas hängt sich auf und fällt sogar noch vom Baum runter. Der hat einen schwachen Ast gesucht. Ja, das ist ein Problem gewesen. Der hat sich aufgehängt, aber das Gewicht von Judas hat der Baum nicht ausgehalten. Jesus selbst baut diese Gemeinde, auch mit einem Versager wie Petrus. Weißt du, wir möchten, und ich bin nur ein kleines Werkzeug in der Hand Gottes, in der Hand des Meisters, und mehr können wir gar nicht sein. Und der Meister gebraucht uns als Werkzeuge. Jeden Einzelnen. Jesus diente. Er hat sein Leben von vielen Menschen verändert. Er hat uns ein Vorbild gegeben, ein Beispiel gab ich euch, macht es so, wie ich gesagt und getan habe. Er zeigte uns, wie man es macht und wie man es nicht macht. Beides hat er uns gezeigt. Wie man sich verhält, wie man reagiert. Und wenn man einfach sein Leben gestaltet, liest die Bergpredigt, da steckt alles drin, liest die Briefe. Die Briefe sind die Botschaften Gottes an uns als Gemeinde, an uns als Christen. Das Evangelium ist nur über das Leben Jesu, aber die Briefe, die sind vielleicht schwer, in ihm, für ihn, durch ihn, zu ihm. Was wir alle sind und was wir alles haben. Er zeigt uns, wie man sich verhält und sich nicht verhält. Jesus macht uns menschlich. Er wurde Mensch. Er diente uns in menschlicher Gestalt, in Knechtsgestalt. So diente er, wie ein Knecht, hat einen Stall ausgemistet. Und ich sage dir, das Erste, was Jesus in deinem Leben tut, wenn er in dein Leben kommt, wird der ganze Stall ausgemistet. Alles, was sich zu Hause so angestaut hat in deinem Leben, was keiner weiß, deine Geschichte, deine Vergangenheit, das wird alles raus. Und dann wird aus diesem Schweinestall Versammlungssaal. Ja, ich habe schon Gottesdienste im Schafstall gehalten, im Hühnerstall. Weißt du, das war alles vorher. Aber das wurde geputzt, gereinigt und gekalkt. Und Kinder Gottes kamen rein. Wo habt ihr eure Versammlung? Im Schafstall, Schwäbisch Gmünd. Gar nicht so weit weg von hier. Im Schafstall. Weißt du, ja, man geht in die Kirche, aber nicht im Schafstall. Guck mal, wo ist Jesus geboren? Auch in so einer Grotte. Auch im Schafstall wahrscheinlich. Aber es wird göttlich. Plötzlich wird der Stall von Bethlehem etwas Göttliches. Wenn Jesus in unser Leben hineinkommt, auch als Baby, noch so unscheinbar, so unbedeutend, da wird das zum Heiligtum. Was glaubst denn du, was jetzt die Leute geben würden, wenn der Herr Jesus bei ihnen in ihrem Bett geboren worden wäre? Aber da war kein Platz in der Herberge. Kein Wirt hat sich geöffnet. Durch Jesus bekommen wir ein weites Herz. Also, das ist, was der Herr Jesus tut. Ein menschliches Herz, ein sehr, sehr sensibles Herz, ein demütiges Herz, ein gütiges Herz, ein fleischendes Herz. Das alles wirkt der Herr Jesus. Du wirst weicher und weicher und weicher, je mehr du mit dem Herrn Jesus lebst. Und du wirst solidarisch mit dem und mit dem. Plötzlich merkst du, was das Leben Gottes ausmacht, was es ist. Jesus diente der ganzen Menschheit, ob es den Pharisäern und Schriftgelehrten damals passte oder nicht. Und er kam und er diente ihnen und dient bis heute und hat den Menschen geholfen. Er dient der ganzen Menschheit. Jesus hat nicht Unterschied gemacht. Ich diene nur den Juden. Nein, geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium. Und wer da glaubt und getauft wird, der wird selig werden. Er diente den Besessenen sogar. Stell dir mal vor, den Leuten, die vom Teufel besessen waren. Denen diente. Kommt gerade vom Berg runter, war Lichtgestalt und mit Moses und Elia gesprochen, kommt runter und die Dämonen schreien. Er diente Besessenen. Er hat nicht gesagt, also mit diesen komischen Leuten, diesen Besessenen will ich nichts zu tun haben. Nein, gerade denen ist er begegnet. Wenn er in einer Versammlung war und da saß eine krumme Frau, sagte, Mädel, steh mal auf, stell dich aufrecht. Er diente Menschen, die mit fremden Mächten, von fremden Mächten kontrolliert wurden. Das stört Jesus gar nicht. Und ich bin erstaunt. Jesus dient Moslems, dient Buddhisten, dient Hinduisten. Er dient all den Leuten, die einfach sich nur öffnen für Gott. Die sich nur öffnen, die Gott suchen und die entdecken die Macht Jesu. Und plötzlich entdecken sie Christus in all dem. Weißt du, die halten alle Großes von Jesus. Alle wissen irgendwo was von Jesus in irgendeiner Form. Aber die kennen ihn nicht, dass er ihnen dient. Man kann sich nicht vorstellen im Islam, dass der Allah runterkommt auf diese Erde und den Menschen dient. Kann man sich nicht vorstellen. Weißt du, die Menschen sind da so religiös. Gott ist Gott und lass ihn Gott sein, lass ihn in Ruhe. Nein, Gott hat keine Ruhe, bis er nicht zu uns gekommen ist und dich und mich erreicht hat. Er hat so viele Menschen verändert, so viele Menschen, so viele Sünder zu Heiligen gemacht, zu Gottes Kindern. Und das alles hat er aus Liebe getan, zu dir und mir. Aus Liebe. Durch seine Hingabe hat er so viele Menschen inspiriert, so sein wie Jesus, von hier bis drüben. To be like Jesus. Weißt du, plötzlich haben die Menschen eine Sehnsucht, so sein wie er. Und was hat er Großes getan? 30 Jahre lang hat er zu Hause beim Vater gedient, war zu Hause, hat sich dem Josef und der Maria untergeordnet. Weißt du, und 3 Jahre predigt er nur und 3 Wochen oder, nein, eine Woche wird er nur als Messias offenbart. und steht auf dann von den Toten. Aber das ist alles, aber er hat ein Leben zurückgelassen, sein Leben hat Spuren zurückgelassen. Er war ein großes Vorbild. Niemand kommt ihm bei, an ihm ran, er ist unvergleichlich. Er diente. Und das ist das Große an Jesus. Er diente und diente und diente. Er hat den Leiden der Menschheit den Stachel entzogen, die Macht entzogen, den Schlüssel entzogen. Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Also, weißt du, Schlimmeres als den Tod und der Hölle gibt es nicht mehr. Und diese haben keine Macht mehr, seit Jesus uns da vorausgegangen ist, seitdem er uns gedient hat. Wer einmal den Dienst Jesu begriffen hat, der fragt nicht mehr, was habe ich davon? Verstehst du, der weiß, da ist unheimlich viel passiert. Ich wohne im 5-Sterne-Luxushotel und da gibt es draußen noch vor der, da gibt es Leute, die in der Gosse sind. Da gibt es Leute, die nichts zu essen haben. Da gibt es Leute, die nicht mal ein Dach über dem Kopf haben. Da gibt es Leute, die im Flüchtlingslager wohnen. Und ich darf im 5-Sterne-Luxushotel leben. Hab alles, was ich brauche. Bin so gesegnet. Oh, ich habe so viele wunderbare Stunden in der Gegenwart Gottes. Und draußen sind die Menschen, die vor die Hunde gehen. Der fragt und er beginnt zu fragen, was gebe ich dafür? Mir hat er alles gegeben. Ich gehe raus auf die Straße, auf den Bazar. Ich gehe raus, da wo die Sünder sind, und mal sehen an den Hecken und Säulen. Vielleicht finde ich noch einen, der auch im 5-Sterne-Hotel wohnen, Luxushotel wohnen möchte. Jesus will nichts von uns. Jetzt pass auf, das ist jetzt die Botschaft, die ich weitergeben möchte. Jesus diente uns. Er will nichts von uns. Er will nichts von dir. Behalt, was du hast von ihm. Er hat es dir gegeben umsonst. Du musst ihm nicht wieder vergelten in irgendeiner Form, indem du jetzt ein Opfer bringst. Nein, er will gar nichts. Er will aber etwas. Er will, dass du so tust, wie er getan hat. So wie ich die Füße gewaschen habe, so waschst du jetzt deinem Bruder die Füße oder deiner Schwester. Er will, dass wir von ihm lernen, Jünger zu sein, seine Jünger, und dass wir wieder Jünger bilden. Paulus sagt, seid meine Nachfolger, so wie ich Christi Nachfolger bin. Seid meine Nachfolger. Und das ist der Wille Gottes für unser Leben. Das ist, was wir jetzt zurückzahlen können, wenn wir es wollen und den Wunsch haben. Jesus will, dass seine Liebe jetzt zu allen Menschen gelangt, in deiner Umgebung. Leute, in deiner Umgebung kannst nur du erreichen. Das kann Gott nicht erreichen. Nur du kennst deine Verwandten, kennst deine Freunde, kennst ihre Stärken, kennst ihre Schwächen. Nur du kannst ihnen die Erlösung bringen oder das lösende Wort. Und er erwartet von uns, dass wir seine Liebe an den Menschen weitergeben und nichts für uns behalten und das sogar umsonst machen, so freiwillig mit Freunden. Ich wohne im 5-Sterne-Luxushotel und du könntest auch da drin wohnen, wenn du willst. Komm rein, komm. Wir sollen Menschen locken, so wie Jesus uns gelockt hat. Mit Seilen der Liebe hat er uns gezogen. Wie viel Mühe und wie viel Arbeit hat er bei dir und mir verwendet? Denk drüber nach. Wir sollen auch umsonst das Erlebte weitergeben. Umsonst hast du empfangen, umsonst gibt es weiter. So steht es im Wort Gottes. Und genau das ist, was Gott von uns will. Jesus sagt in Markus 10, Vers 43 und 44, wer groß sein will unter euch, der soll euer aller Diener sein. Und wer unter euch der Erste sein will, der soll euer aller Knecht sein. Bitte schön, streite dich mit Gott, wenn du willst. So kann man sich profilieren. So kann man was werden. So kann man zu was bringen. So kann man was verändern. So kann man die Welt verändern, indem jeder bei sich selbst anfängt. Vor seiner Haustür. So wird die Stadt am schnellsten sauber. So wird die Welt am schnellsten erweckt. Weißt du, nicht, dass man zusammenkommt und singt Halleluja. Nein, indem jeder dort, wo er steht, anfängt Zeugnis zu geben. Anfängt zu missionieren. Anfängt das zu tun, was er kann. Nicht, was er nicht kann, sondern was er kann. Das Reich Gottes besteht nicht aus Herrschaft, dass ich kommandieren kann. Nein, ich diene. Was kann ich für dich tun? Darf ich für dich beten? Schon allein, frag doch mal, darf ich für dich beten? Und du wirst verblüfft sein, die Menschen haben nichts dagegen, dass du für sie betest. Aber sag, du musst dich bekehren. Da sagt, wer bist du? Wohin soll ich mich hinkehren? Aber beten. Bete für die Menschen und du wirst sehen, du bringst plötzlich die Liebe Gottes in ihr Leben hinein. Die Menschen lechzen nach Liebe. Die lechzen nach Ermutigung. Die lechzen danach. So, wenn du etwas abtragen möchtest von der Leistung Jesu und so weiter und abbezahlen möchtest, dann fang an, anderen Menschen zu dienen. Finde irgendjemand, der kleiner ist wie du, der nicht so, weißt du, fang an Kindern zu dienen. Wenn du Angst hast vor Erwachsenen, fang an Kindern zu dienen. Erzähl Kindern von Jesus. Verstehst? Und du kennst bestimmt ein paar Kinder in deiner Nähe, auf dem Spielplatz oder im Hof oder auf der Straße oder Mütter, die Kinder haben. Fang an Kindern zu dienen. Kinder sind einfältig, Kinder sind offen für das Göttliche, viel offener als die Erwachsenen. Viel, viel offener. Die sind dem Himmel näher. Die Erwachsenen sind schon verkorkst. Aber die Kinder sind noch frei, unbefangen. Das sind Kinder. Fang an, ihnen zu erzählen von Jesus. Und da ist es. Jesus sagt, lasset die Kindlein zu mir kommen, denn solches ist das Reich Gottes. Die musst du nicht mal bekehren. Erzähl ihnen vom Heiland. Jetzt schenke irgendein so Büchlein oder so, wo Jesu Geschichten drin sind. Oder mach die Leute auf Bibel-TV aufmerksam, dass Kindergeschichten oder biblische Geschichten sind. Mach die Leute auf irgendetwas bekannt. Bringt die Leute mit Jesus in Berührung. Jesus braucht unseren Dienst nicht. Er hat alles, was er braucht. Milliarden von Engeln dienen ihm Tag und Nacht und rufen Halleluja, Gloria und Victoria. Er braucht nichts davon, von deinen Diensten und meinen Diensten und von den christlichen Diensten. Nein, er braucht das alles nicht. Aber unsere Mitmenschen brauchen das, den Dienst Jesu. Jesus kam zu dienen, hat dir gedient, dich infiziert, dich angesteckt, dich motiviert, dir was gegeben, dir was vermittelt und jetzt gibst du weiter. Wenn wir, weißt du, von den Geboten Gottes hat die Menschheit nichts, weißt du sollst nicht, du darfst nicht, du kannst nicht und so weiter, von den Geboten Gottes. Weißt du, die sind nur für uns Menschen, damit wir uns nicht totschlagen, die Gebote Gottes. Damit wir uns nicht belügen gegenseitig oder was vormachen. Nein, die Gebote Gottes, ja, die sind, damit wir vorsichtig sind. Das sind die Gebote Gottes. Davon hat Gott von diesen Geboten, wenn du sie einhältst, auch wenn sie christliche Gebote sind, du sollst nicht, du darfst nicht und so weiter, von diesen Geboten hat er nichts. Aber wenn du den Menschen dienst, hat Gott was davon. Aber die meisten Christen, die denken, sie sind nur Christen, wenn sie die Gebote halten. Nein, wir dienen Gott erst, wenn wir anderen Menschen dienen, der barmherzige Samariter sind. Wir und unsere Menschen haben was davon, wenn wir anfangen, christlich zu leben, so wie Christus, in Kleinformat. Wenn wir anfangen, Menschen zu lieben, so wie Jesus sie liebte. Kommt her, ihr Sünder, alle her. Oder ihr Zöllner. Weißt du, die Pharisäer sind nicht zu den Zöllnern gegangen oder zu den Sündern gegangen. Sie haben sich nicht einladen lassen. Ein Christ, ein guter Christ, ein anständiger Christ lässt sich von Sündern einladen. Der geht hin. Und weißt du, wenn ein Sünder dich einladet, dann hast du Zugang zum Sünder. Und Jesus ließ sich von Zöllner einladen und sagte, Zachäus, ich muss in dein Haus kommen. Ich muss dich mal besuchen, mal sehen, was für Gemälde du hast und was du in deiner Sammlung alles so zusammengehortet hast. Ich muss mal sehen. Ich muss in dein Haus eingehen. Weißt du, wir lesen nur einen Satz, ich muss in dein Haus eingehen. Der Herr Jesus wollte mehr von ihm. Er wollte ihm begegnen. Und dann, guck mal, was der Zachäus macht. Er gibt Jesus überhaupt keinen Cent. Er gibt Jesus gar nichts. Er sagt, und so ich jemand betrogen habe. Und den Armen gebe ich die Hälfte. Verstehst du, plötzlich tut er etwas. Nicht für Jesus, für die anderen, die er betrogen hat. Und für die Armen, die nichts verdient haben. Plötzlich ist er ein Täter. Wenn die meisten Leute denken, wir sind Gottes Täter oder tun was Großes für Gott, wenn wir für Gott irgendwie so fromme Sprüche loslassen. In aller Liebe. Gott braucht das alles nicht. Er hat genug fromme Sprüche in seinem Dictionary. Er kennt alle Sprüche, alle Entschuldigungen und alle Redensarten. Jesus hat nichts davon, wenn wir nur die Gottesdienste besuchen und beten. Aber wir haben was davon. Die anderen haben was davon, wenn wir sie mitbringen. Verstehst du? Jesus hat nichts davon, wenn du hierher kommst, aber die anderen Menschen und du selbst, du wirst gesegnet. Und nachdem du gesegnet bist, nachdem du aufgetankt hast, kannst du wieder eine Strecke fahren. Wir haben falsche Vorstellungen von Gottesdienst. Wir denken, der liebe Gott braucht meine Anwesenheit. Nein, er braucht es nicht. Du brauchst es und die anderen. Wenn die Gottesdienste wir besuchen und so weiter und unsere Mitgeschwister sehen, weißt du, die werden ermutigt, die werden gestärkt. Da grüßt du, manche knuddeln ein bisschen, muss es aber nicht, kannst nur Hand geben oder kannst du wie die Amerikaner sagen, hallo. Also ist eine dumme Angewohnheit bei den Deutschen, dass sie Hand geben und immer die Hand ausstrecken. Also ich habe, wenn ich amerikanische Gäste habe, besonders aus dem Bibelbelt in den USA und so weiter, die sagen, warum geben die Deutschen immer die Hand? Die verstehen das nicht. Die sagen, hallo, hi. Und das reicht schon, wenn du so grüßt. Wenn du Menschen annimmst, Menschen dienst und so weiter. Weißt du, wir haben nichts, also Gott hat nichts von unserem ganzen Gotteslob, wenn wir ihn preisen, großer Gott, wir loben dich, Herr, wir preisen deine Stärke. Gott hat nichts davon. Erschrick nicht, wenn ich das sage, aber Gott hat nichts davon. Und so weiter. Weißt du, aber wir haben was davon, wir üben für den Himmel schon. Wir üben jetzt schon, großer Gott, wir loben dich, Herr, wir preisen deine Stärke. Wir üben, ich habe was davon. Und die anderen, die mitsingen, die haben was davon. Aber Gott hat nichts davon. Verstehst du, was ich sage? Ich will dir den Teppich unter die Füße nehmen, deinen Religionsteppich. Wir denken, Gott wird sich freuen, wenn ich so richtig kraftig und laut singe und enthusiastisch singe und vibriere im höchsten, im oberen Chor irgendwo oben. Nein, du hast was davon, wenn du mitsingst. Und wenn zwei oder drei mitsingen, was glaubst du, da gibt es ein Trio, singen vier, es ist Quartett, singen fünf, es ist Quintett, singen sechs, es ist Sextett. Verstehst? Und plötzlich, weißt du, da entsteht, da ergänzt sich einer. Und vielleicht singst du nur eine Stimme und es hört sich manchmal ganz gut, die Donkosacken. Die singen ganz toll. Verstehst? Jeder sollte einfach sich einbringen und auf jede Stimme ist es wichtig. Und wir üben Harmonie. Wir üben Harmonie. In der Judenschule, in der Synagoge, da redet alle kreuz und quer. Weißt du, da verstehst du ein eigenes Wort. Da reden sie übereinander. Also da reden sie und überschlagen sich. Wie in der Judenschule geht es zu. So heißt es immer wieder im Volksmund. Weißt du, aber wenn du singst, da ist Harmonie. Da ist Harmonie. Und deshalb, ich denke, es ist arg wichtig. Deshalb, die Gemeinschaft und der Gesang und das Gebet ist für dich. Nicht für die anderen. Für dich. Du übst, mit Gott zu sprechen. Die Welt hat was davon. Wenn die sehen, der geht da immer im Gymnasium, Nazareth Kirchstraße 51, da im Gemeindezentrum. Die Menschen sehen und durch deine Gaben, durch dein Gebet und durch deinen Beitrag förderst du das Reich Gottes, förderst du die Mission. Wie heißt es einmal in der Bibel? Lass dein Brot übers Wasser fahren. Weißt du, was das heißt? Schmeiß dein Brot in die Spree. Und du wirst zu gegebener Zeit wiederfinden. Du wirst es eines Tages vielleicht brauchen. Und plötzlich wird bei dir Brot angeschwemmt und sagst, danke Jesus. Wir sollten nicht so viel rechnen. Eines Tages brauchst du die Hilfe und dann kommt die Hilfe zu dir. Heute brauchst du nicht. Und oft ist so, wir opfern und wir denken nicht und sagen, warum? Ich krieg keinen Segen. Du brauchst vielleicht heute keinen Segen. Du brauchst gerade jetzt keinen Segen. Und ich denke an den Abraham in der Bibel. Der Abraham hat, als die Engel ihn besuchten auf dem Weg nach Sodom und Gomorra und so weiter, dann springt es, backt Kuchen, bringt Wasser und schlachtet ein Lämpchen und serviert es den Engeln, wusste gar nicht, dass zuerst mal Engel waren, serviert es. Normalerweise ist, wenn Engel dich besuchen oder damals besucht haben, dann hat noch beim Abschied ein Segen gesprochen. Und du wirst jetzt dafür reich belohnt. Abraham hat keinen Segen bekommen. Der Engel ist weitergegangen. Mit einem hat er noch gehandelt, ein bisschen über Sodom und Gomorra, über seinen Onkel, über seinen Neffen Lot in der Stadt dort. Und dann 400 Jahre später sind seine Kinder von Abraham, sein Nachkommen, sie kommen aus Ägypten durch die Wüste. Sie haben kein Brot, sie haben kein Fleisch, sie haben kein Wasser. Und 40 Jahre versorgt Gott sie mit Fleisch und Brot und Wasser. Du brauchst es vielleicht nicht. Weißt du, ich habe auch oft gedacht, warum segnet Gott mich nicht? Ich bräuchte jetzt einen Segen, großen Segen Gottes. Das brauche ich nicht. Aber dann kommt die Zeit, wo ich das brauche oder meine Kinder das brauchen oder meine Enkelkinder es brauchen werden. Die werden das dann kriegen. Halleluja. Wir tun etwas im Glauben. Das ist Wandeln im Glauben. Ich gib's, naja. Ich habe da, als wir dort in Kreuzberg noch wohnten, an der Mauer, da plötzlich hören wir Schüsse und da springen zwei Soldaten und ich merke, die werden verfolgt und habe ganz schnell die bei mir in der Wohnung aufgenommen. Es waren Litauer zufällig, konnten aber kein Wort Deutsch, aber ich habe versucht, mit Litauisch und Russisch mit denen sich uns zu unterhalten. Und dann, sie sind Dissidenten gewesen, sind geflohen, die wurden gesucht und ich habe in meine Wohnung aufgenommen. Am nächsten und habe Kakerlaken sogar von denen gekriegt. Also obwohl ich ihre Sachen dort auf dem Balkon gelagert hatte und mir unheimlich das war, aber die wurden gesucht. Ich habe versucht, ihr Leben zu retten. Die rannten um ihr Leben, denn die wären nicht mehr lebendig nach Hause gebracht worden, nach Russland oder Litauen, wo sie herkamen. Ja, und die blieben ein paar Tage bei mir. Dann habe ich Pässe besorgt für sie, damit sie nach Schweden auswandern können und ihr Leben gerettet. Und dann schicken sie mir eine Fahne und ein kleines Geschenkle noch aus Schweden. Wir sind gut angekommen. Es hat uns geholfen. Wir danken dir. Versuchen sie in Englisch und so zu schreiben. Wir sind so froh, du hast unser Leben gerettet. Wo wären wir hingeraten, wenn du uns nicht gerettet hast? Gut, ich habe nichts davon bekommen. Kein Lohn, keine Entschädigung. Und so weiter. Ich musste mich sogar meine Zeit opfern und dann Pässe besorgen für sie, damit sie auswandern können oder weiterziehen können. Ich habe vom Staat Vatikan dann Ausweise gekriegt. Also da hat der Vatikan mir geholfen. Und später habe ich selber Hilfe gebraucht in einer Sache. Und was ist? Mir wurde genauso geholfen. Genauso geholfen. Was du siehst, das erntest du. Was du siehst, das erntest du. So ist es immer im Leben. Das ist Gottes Gesetz und das funktioniert. Und so, Jesus hat was Gutes getan und jetzt tun seine Kinder das weiter, seine Nachfolger, seine Brüder, seine Schwester und machen im Geist weiter, setzen den Dienst weiter fort. Du und ich, wir sind der verlängerte Arm Gottes. Überleg einmal, Gott hat keine Hände. Deine Hände sind seine Hände, deine Füße sind seine Füße, deine Zunge ist seine Zunge. Gott hat keine Zunge, durch die er reden könnte. Aber dein Mund, sollte Gottes Namen verherrlichen und Gottes Namen preisen. Jesus kam, um Menschen zu helfen, die schwach waren, die niedergeschlagen waren, die mutlos waren. Er kam und hat sehr vielen Menschen Gutes getan. Und jetzt sollen wir das weitergeben, damit die Menschen Jesus genießen können. Oh, wie wunderbar ist doch Jesus. Oh, wie wunderbar ist Jesus. Das ist etwas Schönes. Dieser Tage hat mich eine Frau aus Stuttgart angerufen. Weißt du, und die erzählt, wie in ihrer Familie aussieht und was dort alles passiert. Und dann sagt sie, und Bruder Matthäus, wir sind so dankbar, dass wir durch dich zu Jesus gefunden haben. Wir sind so dankbar, ihre Familie, dass sie sind jetzt, die hat jetzt sie hat zwei Töchter gehabt, aber mittlerweile hat sie 6 Enkel. Also die Familie hat sich vermehrt. Und wir haben zu Jesus gefunden. Ist das nicht toll? Zu Jesus. Und die Sache geht weiter. Gott sorgt dann weiter. Aber die Menschen haben zu Jesus gefunden. Und deshalb, ich ermutige dich, fang an, ein verlängerter Arm Jesus zu sein. Jesus kam, nicht die Gesunden zu suchen, sondern die Kranken. Nicht die Starken, die Schwachen. Nicht die Reichen, die Armen. Weißt du, die Reichen, die horten noch mehr, die nehmen den Armen so viel weg. Aber wir sollten, weißt du, Jesus hat etwas getan. Er hat den Reichen das Geld weggenommen und den Armen gegeben. Er hat für die Armen sich eingesetzt. Und wir sollen auch den Schwachen, den Elenden dienen, den Ausgestoßenen, den Verachteten. Nicht den Geachteten. Den Geachteten, da läuft jeder nach. Aber den Verachteten. Das hat Jesus für uns ein Beispiel gegeben. Weißt du, Verachtete, überleg einmal, wer ist bei dir verachtet oder wer ist in deiner Umgebung, den du verachtest? Mit denen will ich nichts zu tun haben. Gott bewahre mich. Und Jesus sagt, so wie mich mein Vater sandte, so sende ich euch. Wir haben eine Sendung von Gott. Und die gleiche Sendung, die Jesus hatte zu dienen, diese Sendung hast du auch, den Aussätzigen zu dienen. Ja, kriege ich auch noch Aussatz. Den AIDS-Kranken zu dienen, den mit den ansteckenden Seuchen und Viren, den Pestkranken. Weißt du, wir haben viel zu viel Respekt vor den Krankheiten und Seuchen und Viren und Aussatz und weiß ich sonst noch was. Wir sollten mutig sein und dann kriegst du die Sachen gar nicht. Und du weißt gar nicht, warum Gott dich in solche Wege führt und warum Gott dies und jenes in deinem Leben geschehen lässt. Du sagst, warum ist das alles so merkwürdig? Du bist Kind Gottes geworden. Amen. Bist du es oder bist du es nicht? Bist wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Du hast Glauben an Gott bekommen und jetzt hast du eine Sendung. Ja, aber Herr, was ist meine Berufung? Soll ich dir sagen? Ins Gefängnis gehen. Verkauft werden nach Ägypten, so wie dieser Josef. Ja, aber Herr, du hast mir gezeigt, ich soll König werden. Und alle bücken sich vor mir. Was Großes hast du mir gezeigt. Und dann wird mir so viel Böses angetan von meinen eigenen Brüdern. Ich werde so gedemütigt. In 1. Mose 50, 20, ja 20, heißt es, ihr gedachtet, Böse mit mir zu machen, aber Gott gedachte es, gut mit mir zu machen und zu tun, was jetzt am Tage ist, nämlich am Leben zu erhalten, ein großes Volk. Gott hat es gute Absichten gehabt. Warum Gott dich manchmal in solche missliche Situationen reinlässt und sagt, lieber Gott, was ist mit mir los? Bin ich vom Glauben abgefallen? Glaube ich nicht mehr deinem Wort? Gehorche ich dir nicht mehr? Bin ich nicht mehr geistlich genug? Habe ich den Heiligen Geist verloren? Was ist mit mir los? Gott hat dich in Situationen reinkommen lassen, so wie Hiob. Überleg einmal, wie der Hiob. Da geht's drunter und drüber. Morgen werde ich darüber sprechen. Geht's drunter und drüber. Chaos. Perfekt. Und er hält durch, hält sich an Gott fest. Ihr gedachtet, Böses mit mir zu tun, aber Gott macht aus allem das Beste. Und genau das ist, wie Gott an uns dient. Gott macht aus allem das Beste. Der Heilige Geist macht aus allem das Beste, das Optimale. Gott ließ zu, dass Josef in die Sklaverei gerät, dass er Böses erduldet, gegen seinen Willen, gegen seine Träume, gegen seine Vorstellung. Davon hat er nichts geträumt. Und durchs Erdulden, durchs Ertragen wird der König. Profiliert er sich. Durch Druck und Spannungen wird das Negative vergoldet. Durch das alles lernt er König zu sein. Könige müssen eine harte Schule durchmachen, wenn sie Könige sein wollen. Denk drüber nach. So ein Prinz, der, ja, alle bücken sich vor mir und alle beten mich an. Nein, Jesus hat keine Anbetung gewollt. Er hat gedient, er hat gelitten, er hat gekämpft, er hat geblutet. Sogar Blut und Wasser geschwitzt. Und manchmal müssen wir auch Blut und Wasser schwitzen. Weißt du, was es ist? Kurz vor dem Nervenzusammenbruch. Kurz vor dem Herzversagen. Blut und Wasser schwitzen. Das kommt nicht von selbst. Da muss schon ein ganz großer Stress sein, bis du Wasser und Blut schwitzt. Josef diente seinen Brüdern, diente dem ganzen Ägyptenland, bewahrte sogar die ganze damals bekannte Welt vor Hungerstod. Warum? Weil er sich führen ließ. Weil Gott ihm dienen durfte, weil er in Gottes Schule war. Weil er in Gottes Schule war. Unsere Berufung, ihr Lieben, ist nicht und nichts anderes als nur der Dienst an andere und für andere. Das ist unsere Berufung. Andere zu retten, andere zu heilen, anderen zu helfen, andere zu bewahren, andere zu versorgen. Manche denken, das ist ja nicht unter meiner Würde, für die anderen sorgen. Die sollen lieber für mich sorgen. Aber andere, für andere da sein. Und in der Art und Weise, wie du andere versorgst, versorgt Gott dich. Wenn du anderen nichts gönnst, gönnt dir auch nichts, der liebe Gott. Jesus wusch die Füße für seine Jünger. Und er sagte, diesen Dienst sollt ihr fortsetzen, sollt ihr weitermachen. Paulus sagt in Galater 6, Vers 17, ich trage in meinem Körper die Spuren des Herrn Jesus. Trägst du in deinem Körper die Spuren des Herrn Jesus? Die Spuren, die Leiden, also Kreuzesleiden. Ich trage die Spuren des Herrn Jesus. Ich leide mit. Da siehst du jemanden, der verreckt. Du leidest mit, du fühlst mit. Der barmherzige Samariter. Weißt du, wir spielen manchmal an falschen Stellen den barmherzigen Samariter. Da, wo wir Samariter sein sollten, sind wir nicht. Und wo wir nicht sollten, dann sind wir. Und denken, das ist es. Gott muss uns zeigen, das ist die Situation, wo die anderen vorbeigehen. Wo die Frommen vorbeigehen. Und die Gesetzlichen vorbeigehen. Er wäscht die Füße. Und Paulus trägt die Spuren Jesu in sich. Er ist ein Sklave Jesu Christi, ein Knecht Jesu Christi. Und er guckt das Leben Paulus. Er ist immer für andere da. Nicht für sich selbst. Immer für die anderen. Er sorgt mit seiner eigenen Arbeit, versorgt er sogar noch die anderen Mitreisenden, die mit ihm mitarbeiten. Er ist immer für die anderen da. Für die Gemeinde da. Er kämpft um die Gemeinde. Er führt ein aufopferungsreiches Leben. Und das ist Jesu Nachfolger zu sein. Jesus diente, er gab sich hin für andere. Moses, und jetzt kommt noch ein Ding, Moses und Paulus, aber Moses ist ganz schlimm. Moses sagt, Herr, streich du mich aus dem Buch des Lebens und lass dieses Volk gerettet sein. Kannst du es vorstellen, dass jemand sagt, streich mich aus dem Buch des Lebens? Paulus sagt auch, auf dass sich etliche, dass mit wenigstens ein paar von den meines Stammesgenossen sich bekehren. Paulus hat auch das gleiche Gebet gesprochen. Herr, streich mich aus dem Buch des Lebens. Weißt du, der will nicht einmal selig werden. Und er weiß ganz genau, Gott wird mich nicht aus dem Buch des Lebens streichen. Aber ich bin bereit, mich, so wie ein Abraham, den Isaac zu opfern. Ich bin bereit, alles herzugeben. Streich mich aus dem Buch des Lebens, auf dass etliche von meinem Volk gerettet werden. Bist du auch so ein Draufgänger? Streich mich aus dem Buch des Lebens. Während wir anderen dienen, dienen Gott uns. Deshalb kann Paulus so und Mose so sagen, also ich diene Gott und ich lasse mich aus dem Buch des Lebens streichen, aber Gott wird das nicht zulassen und Gott wird es nicht tun. Weißt du, und das hat er auch getan. Als Moses das sagte, streich mich aus dem Buch des Lebens, hat Gott gesagt, nee, das mache ich nicht. Ich lasse lieber dieses Volk am Leben. Und du wirst es nicht erleben, dass ich dich aus dem Buch des Lebens streiche. Weißt du, wenn wir Gott dienen, das merken wir ganz schnell, mitten im Leid, wir werden von Gott getragen, wir werden von Gott betreut, wir werden von Gott geliebt, wir werden von Gott umgeben, dann spürst du die Gegenwart Gottes wie nie zuvor. Wenn du Gott dienst und die Spuren Jesu Christi in dir trägst, während Jesus diente, kümmerte sich sein Vater um ihn, kämpfte für ihn und der Gott, der Jesus auferweckte, Jesus kam nicht von sich selber raus, das hätte er nicht geschafft, aber der Geist Gottes hat ihn aufgeweckt. Der Vater hat ihn aufgeweckt. Und Gott hat ihn auferweckt und ihm einen Namen gegeben, der über alle Namen ist. Aber er kümmerte sich um andere. Er hätte für sich selbst nicht sorgen können. Und ich sage dir, wenn du dich für andere kümmerst, kümmert sich Gott für dich. Kümmert sich Gott für dich? In Matthäus 10, Vers 35 und folgende Verse ist eine interessante Diskussion unter den Jüngern Jesu. Meister, wir möchten, dass du uns eine Bitte erfüllst. Er hat nicht so einen Wunsch auch. Wir bitten, dass du uns einen Wunsch erfüllst. Und er antwortete, was soll es sein für euch? Was kann ich für euch tun? Und sie sagten zu ihm, lass in deinem Reich einen von uns rechts und den anderen links neben dir sitzen. Tolles Gebet. Ausgelassen. Und Jesus erwiderte, ihr wisst nicht, um was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke? Oder die Taufe auf euch nehmen, mit der ich getauft werde? Und sie antworteten, wir können's. Wir können's. Und dann sagt er, die Mächtigen und die Großen und so weiter, die herrschen und die sind durch Macht und Autorität und Strenge und Zucht und Ordnung und Moral, die sind mächtig. Aber bei euch soll es nicht so sein. Sondern wer bei euch groß sein will, der soll euer Diener sein. Und wer bei euch der Erste sein will, der soll euer aller Sklave sein. Denn auch des Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben dahin zu geben. Deshalb ist Jesus gekommen. Und Jesus geht es nicht über Macht über andere zu haben. Wisst ihr, Geschwister, die ganze geistliche Kriegsführung, Macht über den, Macht über den, Macht über den, Macht über den, alles Quatsch und Käse. Es geht, dass wir Macht über uns selber bekommen. Zuerst einmal. Jesus geht nicht, dass wir Macht bekommen. Weißt du, oder Macht über die Dämonen. Oh Gott, ich danke dir, dass uns sogar die Dämonen untertan sind. Und was sagt Jesus? Freut euch nicht so sehr, dass ihr Macht über Krankheit habt, Macht über die Römer habt. Weißt du, Jesus kam, um zu dienen und sagt, freut euch, dass eure Namen im Himmel geschrieben stehen. Freut euch. Wer bei euch der Erste sein will, der soll euer aller Sklave sein, der soll euer Diener sein. Nur wer dient, der hat den besten Platz im Himmel. Den besten Platz, den höchsten, der bekommt die höchsten Ehrungen. Ei, du treuer Knecht, du warst über so wenigem treu, du hast nur so wenig gehabt. Stell dir mal vor, du hast nur eine Gabe, ein Talent, eine Fähigkeit und vielleicht nicht einmal die als Ganzes, sondern irgendwo so eine halbe Sache. Aber du hast dich eingebracht und du warst treu mit dem bisschen, was du hast. Ei, du treuer Knecht, komm her, jetzt kriegst du noch mehr. Jetzt wirst du belohnt. Unser Vorbild ist Jesus hier. Dass wir nicht dienen. Dass wir dienen und nicht, dass wir uns bedienen lassen. Jesus gab sein Leben für die anderen. Und das hat seinen Wert gesteigert. Das hat ihn groß gemacht. Stell dir vor, Jesus wäre nur für sich gestorben. So an sich selbst. Nein, er hat für andere sich hingegeben. Er hat die Flüche außer Kraft gesetzt, dadurch, dass er für andere dastarb, in den Tod, in den Riss gegangen ist, einfach versucht aufzuhalten und alles gegeben hat, das Verderben versucht aufzuhalten, den Tod vernichtet, das Paradies erschlossen, die Sünde getötet, hat alles für andere getan und hat die Riegel an der Himmelspforte gelöst und sagt, Kinder, kommt rein, ganz schnell, der Starke ist gebunden, das Gefängnis ist gefangen, kommt schnell raus aus der Hölle, aus der Unterwelt. Er hat den Glauben auf der ganzen Welt verbreiten lassen, in kleinen Stücken, der gibt weiter und der gibt weiter und der gibt weiter. Plötzlich ist die ganze Welt, in kurzer Zeit ist die Welt errettet. Wenn jeder nach dem Gesetz des Weitergebens lebt und handelt, so wie Jesus, er hat nur weitergegeben, nur weitergegeben. Und da passiert ein Wunder nach dem anderen. Er ist der Urheber. Durch sein Verhalten ist unendlich viel geschehen. Und jetzt versucht dich als Kind Gottes zu verhalten. Also diene einfach. Ob was rausspringt oder nicht. Ich predige mal auf dem Schlossplatz in Stuttgart. Und dann kommt einer, sag mal, du redest ganz stark und bist überzeugt und so weiter. Was springt dir dabei raus? Ich habe darüber nachgedacht, was springt mir dabei raus, wenn ich so predige, so begeistert bin. Also ich weiß nur eines, was mir rausspringt, ewiges Leben. Weißt du, wir denken manchmal, was springt mir dabei raus? Und kurze Zeit später passiert etwas, da kommt jemand, der das Grundstück, sagt, Herr Matudis, möchten Sie ein Grundstück haben? Er sagt, gerne, aber ich habe kein Geld zu kaufen, ich bin sowieso ein armer Prediger, er kann mir das nicht leisten. Aber möchten Sie ein Grundstück haben? Ja. Und was soll es kosten? Darüber reden wir. Ich soll ja nur so einen symbolischen Preis, glaube ich, von 10 D-Mark damals bezahlen. Er geht zum Notar und dann überschreibt mir das Grundstück. Ich habe das Grundstück gar nicht gesehen. Ich muss mir vorstellen, so wie es in der Bibel in der einen Geschichte. Ich muss doch zuerst mal sehen, das Grundstück. Aber ich habe mich schon gefreut, ein Grundstückbesitzer zu werden. Endlich mal. Und dann sind wir zum Notar, bezahle ich diesen symbolischen Preis. Und dann besehe ich und dann zeigt er mir das Grundstück bei Endersbach, bei Stuttgart. Dort und schaue das Grundstück an, habe ich gesagt, lieber Gott, lauter Dornen, lauter Gestrüpp. Also Urwald ist noch gut beschrieben. Und dann habe ich gesagt, Gott, was soll ich da machen? Die erste Zeit habe ich nichts anderes gemacht wie gerodet. Abgehauen und Feuer gemacht und verbrannt und gerodet. Und dann irgendwo ist ein bisschen Land dann in Sicht gewesen, dann ein bisschen was angepflanzt, ein Häuschen hingestellt. Zuerst gar kein Häuschen, das war Natur, das war wilde Landschaft. Dann so ein Trafohäuschen hingestellt, per Kran, und damit man wenigstens meine Schaufel und so, das andere irgendwo aufbewahren kann. Und dann nach kurzer Zeit war das wirklich ein ganz schönes Grundstück, eingefriedet, ein bisschen so Naturzaun gewachsen, über 40 Bäume gepflanzt oder noch mehr, also Obstbäume, wunderbar. Heute, wenn ich vorbeifahre, ist ein richtiges Paradies. Ich fahre ab und zu mal vorbei, wenn ich in Stuttgart bin und gucke mal, was aus dem Grundstück geworden ist. Richtig was gewachsen. Aber dann bin ich von Stuttgart nach Heilbronn versetzt worden, oder bin nicht versetzt, sondern gezogen. Und das Grundstück muss ich verkaufen. Aber ich habe noch nie in meinem Leben ein Grundstück verkauft. Aber Gott gedient und gepredigt und was weiß ich. So belohnt Gott. Ich habe für 10 D-Mark das gekauft, das Grundstück, im Glauben gekauft, nie gesehen zu haben. Und dann kam der Tag, wo ich verkaufe, bietet zuerst mal fragen Makler, was kann ich für das Grundstück verlangen? Er sagt, so Grundstücke gibt es dort gar nicht. Das ist alles, also Weinberggebiet und so weiter, Grundstücke gibt es da nicht zu kaufen. Da sage ich, ja, ich möchte aber verkaufen. Oder nein, wie kann man das kaufen? Wissen Sie, sagt er, da bestellt man die Leute an einem Tag zu einer Stunde auf dem Platz und dann verkauft man dort den Meistbietenden. Habe ich auch gemacht. Ich habe in Stuttgart der Zeitung und Stuttgart Nachrichten Annonce aufgegeben und alle, die daran interessiert waren, auf einen Tag, auf eine Stunde bestellt, so wie es in der Bibel ist. Auf einen Tag, auf eine Stunde. Und da kamen ein Haufen Leute, richtige Völkerwanderung war, wie eine Prozession. Und die wollen alle kaufen. Und was bieten Sie? Dann hat er angefangen mit 10.000, dann nein, ich biete 15.000 und dann ich biete so und so weiter. Und dann bei 30.000 bin ich stehen geblieben. Dann habe ich gedacht, ich kriege noch schlechtes Gewissen, werde noch verstraft wegen Wucher. Und dann habe ich für 30.000 das Grundstück verkauft. 10 D-Mark hat es gekostet. 4 Jahre habe ich das gehabt oder 4,5 Jahre. Siehst, sag mir, wo gibt es bessere Rendite? Wenn du Gott dienst, sorgt Gott für dich. Und am Anfang musst du dich nicht erschrecken, dass du Dornengewächs bekommst und Distelngewächs. Weißt du, aber im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen. Ich will nur sagen, diene Gott, arbeite für Gott und Gott sorgt für dich, für dein Leben, für dein Wohlergehen, dass deine Herzenswünsche in Erfüllung gehen. Weißt du, erniedrige dich. Einfach, ich mache das, Herr, aus Liebe zu dir, hab nichts davon, hier springt nichts dabei raus. Aber ich weiß, wenn du Gott dienst, es springt was raus. Und so kann ich permanent sagen, wenn du treu bist, es springt was raus. Gott lässt sich nicht schenken. Und Gott hat aus Jesus, er hat gedient, einen Namen gegeben, der über alle Namen ist. Einen herrlichen Namen. Und alle Knie werden sich beugen, alle Zungen werden bekennen. Er ist der Herr. Er sollte der Verfluchte sein. Sein Name sollte ausgerottet werden aus seinem Volk. Aber sein Name lebt immer noch. Je länger, je mehr. Und alle Enden der Erde sind voll von der Herrlichkeit des Herrn. Und überall wirst du christliche Gemeinden finden, überall wirst du Gläubige finden, überall wirst du Menschen finden, so wie wir hier, dass die Gott loben und preisen und Gott dienen und ihr Bestes tun. So, ich lade euch ein. Erkenne Jesus, der an dir dient, der arbeitet an dir, der bringt dich nach Ägypten als Sklave. Der gibt dir ein Dornengestrüpp. Weißt du, aber dann als Schluss, er will, dass du im Fünf-Sterne-Luxushotel wohnst. Das ist Gottes Plan und Gottes Absicht für dein Leben. Er will, dass du groß rauskommst. Er will, dass du die Herrlichkeit Gottes siehst. Er will, dass du Frieden und Freude auf der ganzen Linie hast. Gott hat der ganzen Menschheit gedient und eigentlich solltest du auch allen Menschen dienen. Nein, weißt du, ich kam in eine Gemeinde und die haben gesagt, wir haben ein ganz besonders spezielles Programm. Wir wollen nur die mit der Hornbrille erreichen. Also nur die Gebildeten, die Intellektuellen. Und weißt du, da ist keiner mit der Hornbrille gekommen. Da kamen lauter Penner rein im Gottesdienst. Aber kein einziger mit der Hornbrille. Und Gott hat das erwählt, was nichts ist. Was verachtet ist. Was unwert ist. Was der Abschaum der Gesellschaft ist, das hat Gott sich erwählt. Und dann waren sie so enttäuscht, dass da keiner mit der Hornbrille war. Aber letztendlich, da hat sich einer bekehrt, der war Doktor. Aber das hat man dem gar nicht angesehen. Verstehst? Professor war er sogar. Und hat Bücher geschrieben, hat mit hier wissenschaftlichen Größen zusammengearbeitet. Aber der ist irgendwie aus der Bahn geworfen worden. Einfach kam irgendwas in seinem Leben, dass er einfach in der Gosse gelandet ist. Und so viele Menschen landen in der Gosse und wir müssen nicht groß nachdenken, warum, wieso und weshalb. Gott erlaubt es, dass manche in die Grube gefallen und dass manche nicht mehr weiterkommen und er richtet die Menschen wieder auf. Und gerade die sucht er, die nichts sind, die nichts können, die Schulden haben, die mit dem König nicht zufrieden sind und die irgendwie ein bisschen komisch gelagert sind, aber gerade diese werden dann die Helden Davids. Und mit denen baut Gott Geschichte. Lass uns aufstehen. Gott will auch mit dir und mit mir Geschichte bauen und Geschichte schreiben. Neu diese deutsche Geschichte, Berliner Geschichte, Weddinger Geschichte. Weißt du, Gott will mit dir Geschichte machen. Wir sollen History Maker werden, also Geschichtemacher. Halleluja. Vater, ich danke dir, dass du jeden Einzelnen berufst und dass du jeden Einzelnen gebrauchst. Du hast uns gedient und ich danke dir für den Dienst, den du an mir erwiesen hast. Du hast mich als Sünder gerettet und du hast mir Gnade geschenkt, dir treu zu bleiben. Ich hätte mich nicht an dir halten können, aber du hast dich an mir gehalten und du hast mich durchgebracht und mich durchgetragen und mich versorgt mit allem, was dazu gehört. Und ich danke dir, dass du mich auch weiter versorgst und mich weiter trägst und weiter für mich bist. Und ist Gott für uns, wer und was kann gegen uns sein? Vater, ich danke dir. Für die Auserwählten machst du alles. Für die Auserwählten machst du alles. Und wir sind deine Kinder und wir bleiben deine Kinder. Auch wenn wir manchmal nicht so aussehen, aber du kennst unser Herz, du kennst unser Wollen und du kennst unsere Schwachheit und du kennst unser Suchen und unsere Sehnsucht, unser Verlangen. Und du machst aus allem das Allerbeste. Halleluja. Kannst du Amen sagen? Amen. Gott ist gut. Wir singen noch, liebe Schwester, gucken wir mal, was für Lied. Und wir bringen unsere Gaben nach vorne.